Wie war das im Osten? Ein Podcast von Zeit Online über das Leben in der DDR und danach.
Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Zeit Online, wie war das im Osten? Hier in einem Studio in Berlin-Pankow, im alten Ost-Berlin natürlich, lassen wir uns erklären, wie das eigentlich damals war in der DDR von Leuten, die in der DDR gelebt haben. Heute im Studio unser Gast Jana Schlosser. Sag schon mal Hallo, damit alle dich gehört haben.
Hallo, ich bin da.
Das ist Jana Schlosser, sie war Punk in der DDR, darüber sprechen wir heute. Und mit mir außerdem im Studio Michael Schlieben, politischer Korrespondent bei Zeit Online, geboren 1979 in Frankfurt am Main.
Ja, hi, hallo. Begrüßt sei es auch du, liebe Valerie. Valerie Schönjahn moderiert mit mir zusammen diesen Podcast. Sie ist Autorin, hauptsächlich im Büro von der Zeit im Osten in Leipzig. Und kleiner biografischer Funfact, sie ist 8 Tage vor der Wiedervereinigung in Magdeburg geboren.
Nein, in Gadelegen, in Sachsen-Anhalt. In Magdeburg bin ich auf. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin.
Aber es ist ganz in der Nähe von Magdeburg. Ja, das habe ich gelernt.
Ja, genau. Aber der Fakt ist, wir haben hier eine Ost-West-Diversität im Moderatorenteam. Das war gewollt.
Richtig, genau. Wir haben verschiedene Perspektiven auf die Zeit in der DDR. Haben beide, das verbindet uns immerhin, haben beide keine eigenen Erfahrungen mit der DDR, sind aber ziemlich neugierig, was die Zeit angeht.
Bei 8 Tagen vorher ist das ein bisschen schwierig.
Ja,
minimal.
Außer vielleicht Erzählungen von den Eltern oder so.
Ja, genau, aber nicht mehr selbst erlebt. Aber die Urkunde, die Geburtsurkunde ist noch aus der DDR.
Ja, okay.
Gut, zum Konzept hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Wir laden uns einmal im Monat Gäste ein. Keine Prominenten, keine Experten, sondern eher Menschen, von denen wir erhoffen, dass sie spannende, anschauliche Sachen aus der Zeit der DDR und der Zeit auch danach erzählen können. Und ich überlege gerade, organisatorisch war auch noch was. Nämlich, wir haben eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr euch an uns wenden wollt mit Kritik oder Anregungen oder Vorschlägen für weitere Gesprächspartner, bitte schreibt an wiewardas@zeit.de. Nochmal. Wie war das? Alles ein Wort, @zeit.de. Und ja, fangen wir gleich mal an. Und zwar haben wir auch immer wiederkehrende Fragen, die wir gerne allen Gästen stellen möchten. Und dann stelle ich doch gleich mal die erste Frage. Frau Schlosser.
Sag bitte Jana.
Ich sag Jana? Okay.
Ja.
Hm. Ist Ihnen das lieber, oder?
Ein bisschen unkonventioneller. Oder magst du es einfach nicht, wenn Leute dich siezen? Wir sind ja offensichtlich
auch
schon im
Du. Wenn wir jetzt in so einer Atmosphäre sind, wo ich über mein Leben erzähle, ja, und du auch mit Vornamen vorgestellt wirst, dann ist mir das auch angenehmer, mit Vornamen angesprochen zu werden.
Nee, ist okay.
Es sei denn, du bestehst darauf.
Nee, ich bestehe nicht drauf. Es ist natürlich so, dass ich normalerweise Interviews auf Sie mache, aber von mir aus sehr gerne. Können wir machen, ja, genau. Dann lass uns gleich anfangen. Jana, was vermisst du an der DDR? Gibt es etwas, was dir fehlt?
Es war ja eine Mangelwirtschaft und es gab nicht so viel Waren und deshalb war das Thema Konsum eigentlich nicht so relevant wie heute. Und die Unterschiede zwischen den einzelnen Bevölkerungsschichten waren auch nicht so groß. Also es gab die Bonzen, die Privilegien hatten und natürlich dann auch mehr Geld zum Konsumieren und auch Beziehungen. Aber allgemein gab es da nicht so große soziale Unterschiede. Und das ist was ich so ein bisschen vermisse.
Ich wollte noch mal kurz zum Konsum nachfragen. Das ist ja schon interessant, weil viele DDR-Bürger haben sich ja genau das gewünscht, dass man wieder mehr Konsum haben kann, verschiedene, ja, Auswahl treffen kann. Aber Sie haben das quasi auch als Freiheit und als positiv empfunden, jetzt im Nachhinein, dass es eben diesen unbeschränkten Konsumzufluss nicht gab.
Ja, also ich war eher schockiert, auch nach der Wende, wie schnell die Leute von ihren politischen Vorstellungen eigentlich abgekommen sind und es dann nur noch darum ging, dass man jetzt alles haben kann. Das hat mich ziemlich angekotzt und ja, ich war noch nie so ein konsumorientierter Mensch und von daher war das jetzt für mich nicht so relevant, ob es in einem Land nun ständig Bananen und Litschis oder sonst was zu kaufen gibt. es war im Prinzip alles da und man musste auch mal anstehen, was natürlich nervig war, aber ja, ich fand das angenehmer. Okay. Nicht so viel Auswahl zu haben.
Ja. Ich habe ganz kurz, ich habe gerade schon wieder Sie gesagt. Ne? Ich werde das versuchen, in diesem Gespräch rauszubekommen. Ich bin das einfach so gewohnt in Interviewsituationen, aber ich gebe mir Mühe.
Ja, wir sind schon beim Du, weil wir uns schon mal kurz im Vorgespräch unterhalten haben. Zur Erklärung für alle Hörerinnen und Hörer. Ich sage nochmal ganz kurz was zu dir, damit die Leute wissen, mit wem wir hier im Studio sitzen.
Ja, okay.
Du bist geboren 1964 in Halle in Sachsen-Anhalt, bist also heute 54 Jahre alt noch, zumindest in dem Moment, wo wir hier sitzen. Mit 18 Jahren, Anfang der 80er Jahre, hast du Abitur gemacht, hast dich in den Punk verliebt, darüber reden wir gleich noch mehr und bist dann nach Berlin gezogen. Warst Sängerin einer Band, spielt es heimlich in Kirchen, hast du ein kleines Zimmer mit einer Freundin geteilt und musstest schließlich auch anderthalb Jahre ins Gefängnis. Nach der Wende hast du unter anderem als Erzieherin gearbeitet, in Prignitz gewohnt, aus Liebe zum Land, wie du mir erzählt hast. Und seit einigen Jahren hat sich wieder nach Berlin-Bernau verschlagen. Liebe Jana, schön, dass du da bist.
Mhm. Genau, und wir wollen heute über Jugendkulturen in der DDR sprechen, über dein Leben als Punkerin, über Ost-Berlin in den 80er Jahren, das ist ja auch ein spannender Ort.
Ja.
Auch über, wie der Staat damals dagegen vorgegangen ist, gegen das Punkwesen und deine Zeit im Gefängnis, die ja ziemlich furchtbar gewesen sein muss, weil dieser Knast, um es jetzt mal so zu sagen, ist ja berüchtigt auch. Hoheneck war das, ne? Aber darüber sprechen wir gerne ausführlich nachher noch. Und ja, generell über die Frage, wie war das eigentlich als Punk im Osten in der DDR? Weil an sich ist es ja, denkt man sich, ein Widerspruch, ne? Wir haben einerseits diesen klar geordneten, ziemlich stark überwachten Staat und auch eine anarchische Jugendbewegung.
Ja.
Aber offenbar ging das zusammen. Wie groß war denn die Szene überhaupt, die Punkszene in der DDR?
In Halle waren wir vielleicht eine Gruppe von 10, 16 Leuten anfangs. Ich die einzige Frau oder mehr als Mädchen würde ich mich vielleicht noch bezeichnen. Und dann ist das im Laufe der Jahre gewachsen. In Halle kann ich das nicht so beurteilen, weil ich ja dann nach Berlin gegangen bin. Und in Berlin war die Punkszene schon etwas größer. Nachher sind es natürlich mehr gewesen, zum Beispiel in Halle in einer großen Gemeinde, in Gemeindeseelen, in einer Christusgemeinde. Da waren das dann vielleicht auch schon mal 200 Leute oder so. Und wenn man die noch dazu rechnet, die vorher weggefangen wurden, kommen wir da schon auf eine gute Summe.
Zurückgefangen deutet schon an, der Staat war nicht so happy mit der Punkbewegung, oder? Die DDR, die SED ist ziemlich rigide dagegen vorgegangen.
Ja, der war nicht nur nicht happy, der war ziemlich bedient. Also das lief ja praktisch ganz konträr zu dem, was gewünscht war. Es war ja eher gewünscht, ein einheitliches Aussehen und ein konformes Denken auch, was im Laufe der Entwicklung der DDR auch immer rigider geworden ist. Ich habe zwar nur einen Teil erlebt, aber was ich jetzt im Nachhinein auch so gelesen habe, ist dieses ja, die Vorstellung, wie eine sozialistische Persönlichkeit zu sein hat und wie sie sich zu verhalten hat, doch sehr starr gewesen. Und da haben wir einfach nicht reingepasst und wollten ja auch nicht reinpassen. Also das war ja auch eine Art Protest.
Da hast du schon früh das Bedürfnis gehabt, da auszubrechen aus dieser konformen Gesellschaft, oder? Das klang ja gerade so an.
Ja, das hat sich so in der Schule schon eingestellt, als ich gemerkt habe, dass Nachfragen nicht erwünscht ist, auch im Staatsbürgerkundeunterricht. Wenn man da mal eine kritische Frage gehabt hat, ist die entweder nicht beantwortet worden oder ja, das wurde sogar noch so hingestellt, als wäre man schlecht, dass man da mal nachhakt. Und ja, dann weiß ich noch, war ich mit jemandem befreundet, der christlich war, das war auch nicht so gern gesehen, religiöse Andersartigkeit. Und da fing es schon bei mir an, irgendwie so im Kopf zu rattern, was ist eigentlich los hier?
Was waren denn das für kritische Fragen, die du da gestellt hast?
So genau kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Das ist ja, man hat ja die ganzen theoretischen Grundlagen von Marxismus, Leninismus vermittelt bekommen und hat aber festgestellt, dass es in der Praxis ja nicht funktioniert hat. Also die Herrschaft des Proletariats oder wie auch immer, Diktatur der Arbeiterklasse, hatten wir auch noch praktischen Unterricht in der Produktion, und was ich da in der Produktion gesehen habe, hat mit dem nicht übereingestimmt. Kann sein, dass ich dann mal eine Frage gestellt habe. Da wurde viel Pause gemacht, da wurde auch gesoffen in den Pausen, da wurde Ausschuss produziert. Mich hat da keiner groß angeleitet. Ich müsste irgendwelche komischen Dinger feilen, und zwar, was man so ins Fenster tut, damit das nicht zufliegt, aus Metall und mit Entgraten und sowas. Und wenn man Ausschuss produziert hat, hat man das einfach weggeschmissen irgendwie, damit es keiner sieht. Und so konnte ja Produktion letztendlich nicht funktionieren.
Und wieso hast du kritische Fragen gestellt? Oder anders gefragt, haben die anderen das auch gemacht aus deiner Klasse?
Ja, teilweise gab es da schon welche, die auch kritische Fragen gestellt haben, aber eher war es üblich, dass man einfach, um eine gute Note zu bekommen, Ja und Amen gesagt hat oder also den gelernten Stoff so wiedergegeben hat, wie es sein musste. Und die Fragen, die aufgetaucht sind, hat man dann in der Pause irgendwie so, was wieder der gleiche Scheiß oder so. Viel Fragen waren da eigentlich nicht mehr, weil es schon klar war, dass man irgendwas lernt, was nicht vorne und hinten nicht stimmt.
Und wie bist du dann zum Punk gekommen?
Also im Nachhinein habe ich immer die Vorstellung, ich hätte das irgendwie unter der Bettdecke gehört, eine Radiosendung über Punk, aber jetzt habe ich mich nochmal erinnert, das war, glaube ich, gar nicht so. Ich habe irgendwas in meinem Kinderzimmer da gefummelt und habe den Rekorder, den Sternrekorder, den fast alle zur Jugendweihe geschenkt bekommen haben. Da habe ich so einen Westsender eingestellt. Das war dann ziemlich rauschig und knatterig manchmal, aber da kam eine kurze Reportage, vielleicht 10 oder 15 Minuten über die Sex Pistols und Punk in England. Und das hat mich fasziniert. Also einmal hat mich der Song, ich weiß nicht mehr, welcher das war, so tief berührt. Die Musik hat mich einfach angesprochen und auch so, was dann noch über die Bewegung gesagt wurde, fand ich spannend erstmal so.
Man muss dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, Jugendweihe ist eben das, was man in Ostdeutschland hat, statt der Firmung oder der Konfirmation. Und wie alt warst du dann da in dem Moment?
Zwischen 16 und 17 muss das gewesen sein. Eher 17.
Und dann hattest du diesen Moment. Und was hast du dann als nächstes gemacht? Wie bist du dann Punk geworden?
Also erstmal habe ich die Sendung wieder vergessen. So, das war jetzt nicht so, dass das gleich mich dazu gebracht hat, Punk zu werden, sondern es war dann ein längerer Prozess mit einigen Etappen. Zum Beispiel habe ich noch eine Bravo in der Hand gehabt, wo ich dann auch was über Punks dann im Westen schon gelesen habe. Und unter anderem habe ich da gelesen, dass die Punks im Osten sich auf dem Kulturpark Kulti, hieß das abgekürzt, so ein Vergnügungspark in Treptow, dass die sich da treffen. Und da habe ich gedacht, da muss ich irgendwie mal hin.
Aber die Bravo gab es ja gar nicht in der DDR.
Nee.
Wie kamst du denn daran?
Also sowas ist immer irgendwie rumgegangen. Irgendeine Omi oder weiß ich nicht, im Paket hat jemand was mitgeschickt, weil Englisch war das ja verboten, Westliteratur, auch wenn es nur die primitive Bravo war. Und das waren dann so zerlesene, abgegriffene Journale, die durch alle Hände gingen. Und gerade wenn da eben was mit Punk drin stand, dann wollte das jeder mal lesen und dann wurde das weitergegeben. So.
Okay, das war in Ost-Berlin, der Artikel ging darüber. Aber in Halle gab es auch schon erste Berührungspunkte zu der Szene, die bestimmt nicht so groß war, oder?
Genau, also in Halle habe ich dann auf einer kirchlichen Veranstaltung mein erstes Punk-Konzert gesehen. Da weiß ich nicht mehr genau, wie die Band hieß. Das könnte eine Leipziger Band gewesen sein. Wutanfall oder Lattentat hießen die
wie Lattentat?
Früher.
Lattentat? Coole Namen.
Lattentat?
Ja. Lattentat, also französisch. Lattentat mit dem L davor.
Ach so.
Lattentat.
Ah, okay.
Mhm. Ja, Wutanfall relativ. Gut. Ja.
Wutanfall ist auch
lustig. Ja, die sind, also das ist irgendwie eine Band, aber die hießen erst Lattentat und dann Wutanfall.
Ah, ja. Mhm.
Ja, da war ich aber noch kein Punk, da bin ich noch so ein bisschen hippie-mäßig rumgerannt und es hat mich aber da auch fasziniert, wie die getanzt haben.
Wie denn?
Na, so geschnipst. Pogo, den Begriff kannte ich ja damals noch nicht, aber die sind immer so in die Höhe geschnipst und teilweise ein bisschen ja, als hätten sie einen spastischen Krampf oder so.
Das hat Ihnen gefallen.
Mir hat das gefallen. Also ich habe da mit anderen im Prinzip staunend drumherum gestanden im Kreis und habe dann eine andere Frau angesprochen und der hat es zum Beispiel nicht gefallen. Die war ganz erschrocken über diese Tanzform und
aber
ja,
wenn
die
du jetzt,
fühlte sich abgestoßen und ich eher eben hingezogen.
Aber wenn du jetzt sagst geschnipst, das heißt springen, oder was?
Ja.
Okay,
ja.
Also so ein bisschen rumgesprungen, aber schon so, wie man sich das vorstellt heutzutage mit so einem Pogo-Kreis. Und ihr standet dann außenrum in diesem Pogo-Kreis und habt die wieder reingeschubst, wenn die dagegen gestoßen sind.
Mit dem Schubsen, das war damals noch nicht so.
Ach so.
Und die haben sich auch untereinander ein bisschen angerempelt, also die Jungs so. Aber mit dem Schubsen, das war damals noch nicht so üblich.
Ah, okay. Mhm.
Ich dachte auch zuerst, Fingerschnipsen ist gemeint, aber Schnipsen heißt springen, ne? Offenbar, genau.
Ja.
Und wie sahen die aus? Waren die auch schon so, wie man den Punk heute sich so landläufig vorstellt? Mit bunten Haaren und zerfetzten Klamotten?
Zerfetzte Klamotten schon, bunte Haare auch, aber das war natürlich im Osten alles irgendwie schwieriger zu realisieren. Weil da gab es nur so ein paar Großmutterfarben, sage ich mal.
Was ist das?
Großmutterhaarfarben.
Welche sind
Margot Honecker ist ja immer mit ihrem Lila da voll auf der Punklinie gewesen. Dazu musste man ja erst graues Haar haben.
Also. Aber was sind die anderen Großmutterfarben?
Ach, naja, so nichts Knalliges, also so Tönung gab's schon und Farben auch, aber nicht das, was man heutzutage mal grün oder blau oder so, das war damals nicht möglich.
Also gab's dann einfach nicht, also
nee,
grüne Farbe
gab's
oder ist man
nicht.
Irgendwie da rangekommen? Nee. Also die Punks hatten dann immer auch diese lila Farben und so rot und sowas, oder?
Ja, okay. Das ging schon lila, rot, aber ich habe mir zum Beispiel meine Haare anfangs noch mit Filzstifttinte gefärbt.
Ach ja.
Filzstifttinte?
Wie macht man das denn so rein praktisch? Schüttet man das dann so über die Haare oder was?
Das läuft ja dann wahrscheinlich alles hier runter. Also es gab da zum Nachfüllen irgendwelche Filzstifttinte und die habe ich mir dann ins Haar geschmiert. Da hatte ich so einen Irokesenschnitt, dass das ein bisschen bunt ist.
Welche Farbe war das?
Welche Farbe? Ja, so lila, rötlich auch, weil ich kann mich noch genau erinnern, dass wir hatten eine Haarbürste im Bad und meine Mutter hat die gleiche Haarbürste benutzt wie ich. Und die hatte dann auch irgendwie, weil die Filzstifttinte ja nicht wasserfest war, hatte die dann auch irgendwie da eine Strähne drin und das gab dann großen Ärger, also beziehungsweise das war dann der Grund, warum ich zu Hause rausgeflogen bin. Also das i-Tüpfelchen war das dann so. Mhm.
Die Bürste, ja, tatsächlich. Ich wollte sowieso fragen, wie kam das denn bei deinen Eltern an?
Na, gar nicht gut.
Ja.
Also meine Mutter hatte vorher schon Probleme mit meinem Kleidungsstil, als ich einfach angefangen habe, mich anders zu kleiden, Röcke aus Gardinen und Flicken. Und die hat teilweise Sachen von mir auch weggeschmissen oder ich musste Sachen verstecken. Einmal hat sie von jemandem, der zu Besuch war, was aus dem Fenster geschmissen, weil ihr das nicht gepasst hat. Also,
was war das?
Das war ein sogenannter Shell Parker. Das war was aus dem Westen auch, was bei den Hippies sehr beliebt war, weil der hatte so viele Taschen und sah dann irgendwie so ein bisschen abgeranzt aus. Und das war ja schon was Besonderes, wenn man sowas hatte. Ein Shelly hieß das.
Und das war während deiner Hippie-Phase, von der du sprachst. Also du, ja, und Hippie-Phase heißt einfach, dass man sich anders kleidet oder was ist damit noch verbunden?
Naja, dann muss man auch schon oder musste man vielleicht auch ein bisschen alternativ denken. Es hat nicht gereicht, sich einfach anders zu kleiden, sondern in der Hippie-Szene war auch ein bestimmtes Gedankengut, sage ich mal, über ja, Frieden und gesellschaftliches Zusammenleben, das kennt man ja, dass das bei denen doch ein bisschen anders vorgestellt war.
Ja, das Klischee bei Hippies ist ja eben Peace, lange Haare und einen Joint in der Hand. Gab es das in der DDR?
Ja, okay. Nee, das gab es in der DDR nicht. Gab es nur die Volksdroge Alkohol, Nikotin und ja.
Wir waren aber nochmal bei diesem Punk-Konzert, ne?
Ja, das war ja, okay, wir schweifen immer so ein bisschen.
Ja, wir schweifen ab, so. Wir schweifen die ganze Zeit ab. Weil es alles so spannend ist und man immer in so viele verschiedene Ecken abbiegen kann. Mhm. Aber genau bei diesem Punk-Konzert, das war ja in der Kirche und das ist ja auch irgendwie spannend, weil man ja heutzutage Kirche und Punk nicht mehr zusammen, also nicht automatisch schnell zusammendenkt. Wieso, was spielten die Rolle, die Kirchen damals für eine Rolle in Bezug auf Punk?
Ja, die Kirche war im Prinzip der einzige Ort, wo anders denken und anders aussehen möglich war. Und sich auch in der Kirche verschiedene oppositionelle Bewegungen da begründet haben. Irgendwann hat die Kirche beschlossen, also die Punks in ihre Diakonie, Jugendarbeit mit aufzunehmen, aus, nehme ich mal an, christlichen Glaubensgründen auch so.
Warst du denn selbst Christin?
Ich habe mich mal dafür interessiert, bin auch, wie heißt denn das, so einer Christenlehre gegangen. Das war ein ganz cooler Pfarrer auch, langhaarig, der Leute auch, also Jugendliche, privat zu sich gelassen hat und ja, einen anderen Lebensstil einfach gepflegt hat, offener, schon von den Räumlichkeiten her, hatte das eine andere Ausstrahlung als so eine, ich sag jetzt mal, eine Ostspießerbude, wo alles genormt war. Und das hat mich irgendwie angezogen und da habe ich dann die Christenlehre mitgemacht und habe mich dann auch sogar taufen lassen, kurz vor meinem 18. Lebensjahr.
Und kam die Punkmusik bei den Christen gut an oder gab es da auch Widerstände?
Also mit der Musik waren die, glaube ich, gar nicht so zufrieden. Also die waren auch teilweise entsetzt über die Texte, die da gesungen wurden, weil die wussten gar nicht so genau anfangs, worauf sie sich einlassen, ja. Wenn sie da eine Punkband auftreten lassen und dann da knallhart politische Textzeilen dabei waren. Waren die auch schon sehr erschrocken, aber die Kirche hatte auch einen gewissen Schutzraum in der DDR, weil ich denke, die auch mehr Kontakte noch zu den Synoden und so weiter im Westen hatten und sich der Osten da nicht so eine Blöße geben wollte.
Ich hänge noch so ein bisschen bei dem Bild von dir mit Iro und finde diese Styling-Geschichten irgendwie auch echt interessant. Also wie kam das denn? Wie hat man denn Iro? Gab es da irgendwie Haarmittel oder hat man das sich da irgendwie so hochgebürstet? Das ist gerade ein Bruch von der Kirche. Ich merke schon auch, ich wollte die Frage noch loswerden, okay, bevor wir ganz ins Politische. Bevor wir ganz uns in den politischen Diskussionen verstricken, wollte ich noch so ein bisschen über das Outfit der Punks gerne sprechen.
Also es gab keine Mittelchen, um das irgendwie groß zu stylen. Die meisten haben Seife benutzt oder Rasierschaum. Es gab wohl auch welche, die Zuckerwasser genommen haben, aber das muss dann wohl im Sommer, wenn irgendwie Bienen und Wespen und so weiter da waren, ganz so clever gewesen sein.
Was für eine witzige Vorstellung, ganz viele Wespen und um einen Irokesenschnitt. War das bei dir so?
Nee,
Du hast es mit was gemacht?
Mit Seife. Also ich habe immer so die Seife ein bisschen nass gemacht und dann in den Händen gerubbelt und dann das nach oben und dann stand das auch bis auf den nächsten Regenguss relativ gut.
Das wusste ich nicht, dass das mit Seife geht, dass man da Haare so
betonieren
kann.
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Das ist ja so wachsig denn eher. Ja. Also
wieder was gelernt.
Nadeln oder so, das kennt man ja auch mal, dieses Bild, Nadeln in den Ohren oder in der Nase. Hattet ihr das auch?
Ja, also ich war zwar niemand, der sich irgendwie die Wange durchstochen hat, aber sonst die Ohren waren ziemlich behängt und da habe ich mir dann aus alten Dosen einfach Muster rausgeschnitten und mir die an die Ohren gebammelt. Ketten.
Dosen, Entschuldigung, das muss ich noch verstehen. Also halbe Dosen oder wie?
Ja, eine halbe Dose nicht. Also wenn du jetzt so eine Keksdose hast, den Deckel, dann kannst du dir mit einer guten Schere da Dreiecke oder sowas rausschneiden und das ist dann irgendwie schön bunt und
ist sehr kreativ, ja.
Und auch einfach. Man muss bloß aufpassen, dass es nicht so scharf wird.
Ja. Wie viele Ohrlöcher hattest du?
Ich glaube 5 auf jeder Seite. Also jetzt benutze ich nur noch 1 und die anderen sind irgendwie zu.
Tut es nicht voll weh, sich so eine Nadel durch sowas zu stechen?
Heutzutage, ich ziehe unauffällig an meinem Ohrläppchen. Also es machen ja heutzutage auch noch alle mit der Nadel ins Ohr stechen.
Aber so ohne alles, einfach so rein damit.
Ja, das ist heutzutage auch so bei Frauen und kleinen Mädchen. Kleine Mädchen kriegen so eine Nadel ins Ohr gestochen, ne? Auch. Ja,
aber wir haben das gemacht auf einer Klassenfahrt, kann ich mich noch genau erinnern. Meine Mutter hatte das nicht erlaubt, dass ich Ohrringe trage und da waren wir in Weimar auf einer Klassenreise und da haben wir mir dann mit einer Sicherheitsnadel meine ersten Ohrlöcher gestochen und das war auch eigentlich relativ einfach. Also hat man eine Seife dahinter gehalten und dann die dicke Sicherheitsnadel durchgestochen und dann, durch das frische Loch dann den neuen Ohrring, das tat ein bisschen weh. Ich nehme mal an, heute ist das eben mit so einem Klick.
Ja, mit so einer Klickmaschine. Ja, ich meine, letztendlich ist es schon ungefähr das Gleiche, ne? Aber wenn man sich so vorstellt, dass da kleine Mädchen stehen mit so einer Sicherheitsnadel und auf so ein Ohr zielen, das ist schon bemerkenswert.
Ja.
Apropos Mädchen, Punk war ja eher eine Männerbewegung. Ne? Das klang jetzt bei dir schon ein, zwei Mal an. Das war ein männerdominierter Haufen oder gab es da auch durchaus Frauen? Außer dir.
In Berlin gab es schon etwas mehr Frauen, aber in Halle habe ich mit einer Frau zusammen angefangen, weil das ist ja auch irgendwie was, was zusammen mehr Spaß macht. Und die hat dann aber ziemlich schnell aufgegeben, weil sie das nicht durchgehalten hat, so rumzulaufen. Erstmal haben die Eltern, glaube ich, auch ein bisschen Terror gemacht und dann hat man natürlich auf der Straße auch positives, in Anführungsstrichen, Feedback bekommen.
Was denn
wie
so?
Sah das aus?
Ja.
Das wäre jetzt.
Die Frage hat sie aufgedrängt, deswegen haben wir sie gleichzeitig gestellt. Wie war denn das Feedback? Also was haben die Leute gesagt, die ordentlichen Bürger oder Spießer, wie ihr sie vielleicht genannt habt?
Also da gab es eine große Bandbreite auch von Leuten, die einfach neugierig waren und nur geglotzt haben. Dann von welchen, die abwertende Sprüche gemacht haben und dann bis zu welchen, die gesagt haben, ja, ich habe sie wohl bei Hitler vergessen zu vergasen. Also da gab es mehr Varianten der Reaktion.
Oh je, aber du hast das durchgehalten, also anders als die Freunde. Dir war das wichtig, das weiterzumachen und dabei zu bleiben.
Ja.
Was hat dir
also bis auf wenige Ausnahmen habe ich das durchgehalten. Es gab aber Momente auch, wo ich mich irgendwie so dünnhäutig gefühlt habe und ich wollte vielleicht einfach mal nur Brötchen holen gehen oder so. Dann habe ich mich nicht gestylt, sondern bin da so fast normal. Das ging ja auch irgendwie noch losgeschlichen, weil das war schon immer irgendwie sowas, wenn man losging, musste man sich aufbauen und sich wappnen auf das, was jetzt kommt an Reaktionen. Und dass keine Reaktion kam, so wie es heutzutage ja manchmal ist, man guckt da, ach, da läuft einer irgendwie, sieht der denn wieder aus, das gab es ja nicht, weil ja wir ja die Ersten waren sozusagen.
Mhm. Und warum hast du das dann gemacht trotzdem?
Das ist eine schwierige Frage, weil das einfach mein Ausdruck war und das wollte ich. Es hat mir Spaß gemacht auch und ich wollte mich so zeigen und wollte mir das auch nicht irgendwie mies machen lassen oder ja staatlich verbieten lassen.
Hm. Ich hing auch immer noch ein bisschen an dem Outfit. Mhm. Also wir waren jetzt schon bei den Haaren und wir waren schon bei den Ohren.
Ja.
Und was hast du dann so getragen?
Anfangs habe ich irgendwie ein Jackett getragen mit so selbstgemachten Stickern aus Suralin. Das ist so eine Ostknete gewesen, wie heutzutage Fimo oder sowas.
Okay.
Das kann man kneten.
Kennst du nicht?
Nee. Und dann macht man das in den Ofen und wenn das dann gebrannt ist, dann ist es hart. Und das habe ich mir selber gebastelt, dann eine Sicherheitsnadel hinten dran und dann gab es noch so eine Abrubbelfolie mit Buchstaben und da habe ich dann Sprüche raufgerubbelt, lackiert und das habe ich mir dann angesteckt. Irgendwann hatte ich dann auch eine Lederjacke, dann hatte ich irgendwie so eine Klokette. Also
was, eine Klokette?
Ja, früher gab es ja noch
so.
Toiletten zum Ziehen mit einer Schnur und einem Griff und dann fand ich Leopardenhosen ganz schick. Sowas gab es damals auch nicht. Das musste ich mir aus so einem Morgenmantel nähen. Da gab es irgendwie bei der Jugendmode Jumo ein Morgenmantel. Und den habe ich dann umgenäht in so eine Leopardenhose.
Jumo, war das eine feste Marke?
Wie bitte?
Jumo?
Nee, das war ein Laden im Prinzip. Eine Ladenkette, würde man heute sagen, Jugendmode.
Und die Schuhe, was hast du damit gemacht?
Ach, Schuhe hatte ich irgendwie so eine Boxerschuhe oder sowas von einem Kumpel geschenkt bekommen. Die waren dann nachher total zerrissen und zerfetzt und das war sowieso, also gehörte bei mir mit dazu, irgendwie nicht so ordentlich auszusehen. Mein Mantel, ich hatte noch so einen Trenchcoat, der war äußerst verkeimt, würde ich mal sagen, richtig. Also wenn ich den heute auf Fotos sehe, kriege ich einen Schreck, aber ja.
Das verkeimt einfach lange nicht gewaschen oder
ja, was? Ja, lange nicht gewaschen und überall rumgesessen und rumgetrieben und dann kann so ein Mantel schon mal einiges abbekommen.
Was haben denn die anderen Jugendlichen, die Gleichaltrigen in Halle gesagt? Fanden die das irgendwie spannend und cool oder auch abstoßend, diesen Keimmantel? Oder wie sind die mit dir umgegangen?
Also aus meinem Freundeskreis haben irgendwelche gejammert, oh, deine schönen langen Haare, und fanden das zwar irgendwie spannend, aber ich glaube, das war nicht so deren Geschmack einfach. Und bei den anderen Jugendlichen ist es eher auch nicht so angekommen.
Und die haben dich das auch spüren lassen, oder?
Also es gab ja noch andere Jugendbewegungen, die Rocker, die Tets und Tets.
Wofür steht das?
Das sind die Rock'n'Roller mit so Elvis-Tolle und die Mädels mit Petticoat. Mit denen sind wir schon so ganz gut klargekommen.
Was sind Petticoat? Weiß man das?
Petticoat.
Ja.
Was sind so Röcke, oder?
Ja, ja, das sind diese Rock'n'Roll-Unterröcke, dann das so aufbauschen, dass das so schön absteht.
Ah, okay. Ja, klar, war nur eine Testfrage.
Hast du kein Petticoat?
Ne, ich guck noch mal in meinen Schrank. und mit denen kamt ihr gut aus, hast du gesagt gerade.
Mit denen sind wir ganz gut ausgekommen, aber es gab Probleme mit den Rockern eben, den Hardrockern, die mochten uns nicht und da kam es häufig zu Angriffen und Schlägereien. Und dann nachher eben auch die Skins, also die beginnende Nazi-Bewegung, die, ja, das hieß dann Aufklatschen, also
Aufklatschen, wenn jemand zu einer anderen Gruppe gegangen ist und
wurde,
gesagt,
das hieß dann Aufklatschen.
Und das war auch schon in Halle so ein Problem, jetzt?
In Halle, hast du gefragt?
Ja, war das, ja.
In Halle habe ich das nicht so mitbekommen. Ich bin ja da auch relativ schnell weg. Nach dem Abitur habe ich, glaube ich, dann nur noch da 3 Monate gearbeitet in der Kinderpsychiatrie. Und dann bin ich ja nach Berlin. Hm. Und da war das anfangs mit den Skins auch noch nicht so extrem.
Zu dem Umzug ganz kurz. War die Faszination, die von Berlin ausging, so groß? Oder hast du es in Halle auch mit dem Elternhaus vielleicht auch nicht mehr ausgehalten? Also was war da der stärkere? War der Antrieb, stärker wegzugehen, oder die Anziehungskraft von Berlin?
Das mit den Eltern war sowieso erledigt. Also das wäre jetzt egal gewesen, wo ich hingehe. Und Berlin hat mich einfach fasziniert, von der Stadt her auch. Und weil es da eben eine größere Punk-Szene gab. Und die Berliner Punks waren natürlich auch die coolsten. Also.
zur Hallezeit, weil wir darauf vorhin gar nicht eingegangen sind. Deine Mutter hat dich rausgeschmissen, nachdem sie die Farbe in der Bürste gefunden hat. Und was ist dann passiert? Was hast du gemacht?
Dann habe ich in verschiedenen besetzten Wohnungen und Häusern gewohnt. Ich habe auch mal in einer jungen Gemeinde gewohnt, während die sozusagen nicht gebraucht wurde. Das waren ja dann, abends bin ich dann immer gegangen, wenn die ihren Gemeindeabend hatten, und da bin ich dann von Haus zu Haus gezogen.
Und das war während der Abiturzeit, um das kurz chronologisch zusammenzubekommen.
Das war noch während der Abiturzeit auch.
Also, das heißt, tagsüber bist du weiter zur Schule gegangen und abends hast du dann immer woanders geschlafen?
Ja, das war ziemlich schwierig, weil ich musste ja eigentlich lernen. Und ich war aber dann mit Leuten zusammen, entweder die nicht arbeiten waren oder die gearbeitet haben und vielleicht auch eine flexible Arbeitszeit hatten. Und ich hatte den Druck, da in der Schule irgendwie noch klarkommen zu müssen. Und irgendwann haben uns die Bullen aus einer besetzten Wohnung geholt und haben dann meiner Schule Bescheid gegeben, dass ich da aufgegriffen worden bin. Und ja, da gab es natürlich Ärger, aber mein Großvater, der war Stadtrat für Jugendkörperkultur und Sport, also ein höheres Tier. Und der hat dann Kontakt zu dem Direktor aufgenommen und hat ihm auch erzählt, dass es bei uns zu Hause Probleme gibt. Und dadurch konnte ich dann einen Internatsplatz belegen, der eigentlich nur für Schüler war, die von außerhalb irgendwie eine lange Anreise hatten von den umliegenden Dörfern. Und da habe ich dann die letzte Zeit bis zum Abitur verbracht und habe da aber auch nur Blödsinn angestellt.
Ja, was denn?
Ach, zum Beispiel sind die dort von außerhalb kamen ja immer am Wochenende nach Hause gefahren, aber ich konnte ja nicht nach Hause. Also hatte ich am Wochenende das ganze Internat für mich alleine. Und ja, natürlich haben dann die Punks da
du hast die Punks eingeladen
und in den Betten gesessen und geraucht und uns da amüsiert. Und dann weiß ich noch, dass es irgendwelche Schließzeiten gab, wann man nicht mehr raus durfte und ich wollte aber noch raus und unten wartete jemand auf mich und der Hausmeister stand dann da und hat sogar gesagt, na, wenn du dich traust, aus dem Fenster zu springen, dann kannst du
und
noch raus.
Und du hast es getan und jetzt...
Und der coole Punk unten hat gesagt, ja, spring, ich fang dich auf. Ja, und dann bin ich gesprungen. Und
ja, dann bin ich gesprungen, so ganz trocken.
Und hat alles geklappt.
Ja, hat er dich gefangen?
Ja.
Aber das Abi und das Internat standen nicht irgendwie in Gefahr, weil das könnte man sich auch denken, da steht man dann kurz vorm Rauswurf, wenn man sich sowas zu Schulden kommen lässt in der DDR. Oder war das nicht so?
Ja, ich glaube, also das war die Intervention von meinem Großvater, die das da zur Ruhe kommen lassen hat und dass der Direktor auch irgendwie ein bisschen Verständnis hatte für die familiäre Situation, aus der ich kam. So eine Mischung war das.
Das hat geschützt, ja.
Das heißt, also du bist dann Punk geworden in der letzten Klasse oder so in der Schule?
Naja, ja, also da war ich sozusagen mit dem Virus schon infiziert und sah aber noch nicht so extrem aus und
also das, was wir gerade ich versuche das gerade in meinem Kopf ein bisschen chronologisch zusammenzubekommen, weil das, was du alles erzählst, klingt teilweise so wie, als ob es in 5 Jahren passiert wäre, weil es so viel ist, aber es ist ja alles in einem sehr komprimierten Zeitraum passiert.
Ja.
Also du warst auch angefixt, aber diese extreme Beschreibung, die wir jetzt auch, oder also die äußerliche Beschreibung, die wir gerade schon durchgegangen sind, das war dann erst später in Berlin, oder was? Das war noch nicht in Halle?
Nee, das war schon in Halle.
Aber
also es ging los, sagen wir mal so, in Mitte der 12. Klasse, dass ich davon gehört habe. Und dann habe ich erst angefangen mit Jackets und Stickern und die Haare ein bisschen anders und so. Und dann erst, als ich mein Abitur in der Tasche hatte, habe ich mich dann auch getraut, extremer auszusehen. Wahrscheinlich ist unterbewusst so eine Angst da gewesen, dass wenn ich das jetzt in der Schulzeit noch mache, dass ich dann auch mich da umsonst durchgequält habe.
Wir wollen jetzt langsam trotzdem mal in die Berlin-Zeit gucken, weil da ja auch noch einiges Krasses kommt. Vorher möchten wir eine unserer angepriesenen Rubriken kurz einblenden.
Osthumor.
Wir fragen alle unsere Gäste nach dem besten Witz. Weißt du da einen?
Ich hab doch 1000 Tonika-Witze.
Immer so ein bisschen gemein, wenn man sich da so spontan dran erinnern muss.
Fällt mir jetzt keiner ein, da hätte ich mich mal besser drauf vorbereiten
müssen. Es gibt wirklich tausende. Ich habe gestern im Internet mal so Witzseiten aus der DDR-Zeit mir angeschaut, weil wir standen schon manchmal in der Situation, dass wir dann uns in dem Moment gar keine hatten und wir dachten, es gibt eben tausende Witze. Und gerade auch zu den politischen Komplexen gibt es natürlich eine ganze Menge.
Hau raus.
Soll ich mal einen erzählen?
Hau raus, er hat sich vorbereitet. Mach mal.
Okay, ich habe einen Witz vorbereitet.
Gute Journalismus-Vorbereitung, Witze lesen.
Genau, letzte Woche Valerie den Witz erzählt, letztes Mal. Genau. Und nie die Gäste. Also, ich muss mich räuspern, ich muss mich vorbereiten. Nein, das ist eigentlich ein ganz banaler Witz. Ist ein Mann auf der Straße, da spricht ihn ein Stasi-Mitarbeiter an und sagt, was halten Sie eigentlich von der politischen Lage? Da sagt der Mann, ich denke, stopp, das reicht, Sie sind festgenommen. Okay, gut. Ich kann nicht so gut bezahlen, aber immerhin danke, dass ihr lacht. Gut, hüpfen wir nach Berlin, oder?
War gut, du hast herzlich gelacht.
Ja, ist gut. Also mir fällt tatsächlich jetzt keiner ein.
Aber hat man sich Witze erzählt?
Ja, man hat sich Witze erzählt, vorwiegend irgendwie über Politiker, was weiß ich, kommt Brezhnev irgendwo hin, passiert das und kommt Honecker irgendwo hin, passiert das, aber
Wir schauen jetzt nach Berlin. Mhm. Erzähl mal, du hast entschieden, ich gehe da jetzt hin, hast deine Sachen gepackt und dann.
Und hier war schon eine Szene etabliert, Entschuldigung, ich wollte nur dazu fragen.
Ja genau, hier war die Szene etabliert, das hattest du ja in der Bravo gelesen, so, und du kamst dann in Berlin an. Und was hast du dann gemacht als erstes?
Also ich bin als erstes zu einer Frau, die ich schon mal besucht hatte mit einem Freund aus Halle, eine Künstlerin, eine Töpferin, weil ich ja irgendwo übernachten wollte und habe die gefragt, ob ich bei ihr schlafen kann. Die war nicht ganz so begeistert, weil sie irgendwie gerade Full House hatte und so, aber ich konnte dann irgendwie eine Nacht bei ihr schlafen. Und da bin ich dann aufgrund des Hinweises in der Bravo zum Kulti.
Und sag nochmal kurz bitte, Kulti, was das war?
Das war so ein großer Vergnügungspark mit Geisterbahn und Riesenrad und Achterbahn. Eigentlich so der einzige Vergnügungspark im Osten.
So. Wo war der nochmal genau?
Treptower Park, Baumschulenweg.
Und da hing, also der war auch im Betrieb und da hing man dann trotzdem rum.
Ja, der war in Betrieb, da musste man Eintritt zahlen und dann war ich da drinne und habe den ganzen Park abgeklappert und keinen einzigen Punk getroffen und habe dann da aber Leute angesprochen an irgendeinem Stand oder so und die haben mir dann gesagt, die Punks sind immer nur mittwochs und samstags da. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Wochentage stimmen, aber jedenfalls war ich am falschen Tag da.
Okay, das klingt ja wie nach Arbeitszeiten. Also man 2 Tage in der Woche ist man Punk an.
Nee, 2 Tage in der Woche trifft man sich da. Also
Was gab es denn noch für Orte, wo sich Punks getroffen haben? Haben die auch das öffentliche Stadtbild in gewisser Hinsicht geprägt, wie man das heute kennt, dass am Alexanderplatz zum Beispiel Punks gammeln?
Es gab so eine Clique, die immer am Alexanderplatz abgehangen hat und wir haben uns da auch immer getroffen, weil da gab es noch ein kleines Café, das hieß die Tute, also eigentlich hieß die zum Posthorn. Da war so eine riesige Posaune oder ein Posthorn eben über dem Tresen und das war auch ein Café, wo wir gern gesehen waren, so, und da haben wir uns natürlich da immer getroffen und sind von da aus dann irgendwo hin, was weiß ich, auch mal zur Disco oder so, aber es gab dann nachher gerade auf den Alex große Repressalien gegen uns. Wir durften da nicht mehr sein und sind da ständig weggefangen worden, sodass das dann kein guter Treffpunkt mehr war. Und da hatten wir dann Möglichkeiten in einer Kirche. Das war erst die Ziehangskirche in Friedrichshain und dann die Samariterkirche, wo es Räume für uns gab. Und zum Schluss nachher die Erlösergemeinde in Rummelsburg.
Und war das legal, dass ihr euch da versammelt habt oder halblegal oder wie hat man sich das vorzustellen? Also auch zum Beispiel Konzerte, wo es dann irgendwie auch politisch wurde, wie du es ja beschrieben hast.
Also im Rahmen der Kirche war das legal. Die haben ja sogenannte offene Jugendarbeit gemacht. Das heißt, es konnten Jugendliche kommen aus allen Strömungen, allen Richtungen und wir hatten da aber nur bestimmte Tage. Donnerstags waren die Punks da und was weiß ich, wer Mittwochs da war, keine Ahnung. Es ist vom Staat her war das aber nicht legal, also was da passiert ist.
Also hatte schon auch Züge einer Untergrundbewegung oder dass man sich auch heimlich eben versammelt hat.
Was
oder?
Man heute so als Subkultur bezeichnet.
Und diese besetzten Wohnungen haben die auch, das hast du vorhin schon mal anklingen lassen, auch eine Rolle gespielt? Hat man sich da auch getroffen im Prenzlauer Berg?
Wir hatten nachher auch ein ganzes Haus, wo nur, sag ich mal, Freunde und alternative Leute gewohnt haben. Das funktioniert da eigentlich ziemlich gut. Leerstand war eben immens im Osten und die nicht so guten Wohnungen, die waren auch nicht begehrt, so Hinterhof. Und da haben wir dann meistens mit Dietrich oder so die geöffnet. Die waren auch nicht groß verriegelt. Und wenn man dann zur Wohnungsverwaltung gegangen ist und gesagt hat, die Wohnung stand offen und ich bin da jetzt und hätte gerne einen Mietvertrag, haben die eigentlich sich da nicht quergestellt, weil sie froh waren, dass sie diese minderwertigen Wohnungen da noch losgeworden sind. Und auf die Art und Weise hatten wir ein ganzes Hinterhaus, wo wir nachher auch unseren Proberaum hatten.
Das haben doch aber auch viele gemacht, nicht nur Punks, oder? Sondern auch so Familien und so, dass sie einfach in Häuser rein sind und die besetzt haben.
Du meinst vielleicht nach der Wende, als dann alles leer stand oder so?
Ich dachte auch schon vorher, also dass es so normal war, dass man, wenn man keine Wohnung hat, so mit Kindern da reingegangen ist. Aber
ich frage mich schon auch immer, wie das möglich war, in so einem regulierten Staat wie der DDR, dass da auf einmal so ein Stadtteil quasi sich so selbst besiedelt hat. Das war aber das war möglich, ja.
Offensichtlich war es möglich, vielleicht waren die auch ganz froh, dass sie das ein bisschen konzentrierter an einer Stelle haben. Das ließ sich dann besser kontrollieren. Ich denke mal, aber der Grund war, dass der Wohnraum, wenn er bewohnt war, nicht ganz vor die Hunde gegangen ist.
Und gab es viele Kontrollen und Durchsuchungen in den besetzten Wohnungen oder auch in den Veranstaltungsorten, die du vorhin nanntest?
Kontrollen gab es auf der Straße häufig und auch Zuführungen und dann auch in der Art und Weise, dass ein alles abgenommen wurde, alle Ketten, alle Nietenarmbänder, Anstecker. Eine Freundin von mir musste sich abschminken.
Auf offener Straße alles?
Bitte?
Auf offener Straße alles oder wurde man
da
mitgenommen?
Nee, das dann auf dem Revier. Also okay. Man wurde irgendwie angesprochen, Ausweiskontrolle und kommen Sie mal mit. Und da konnte man nichts gegen machen. Also ich habe einmal mich geweigert mitzukommen, aber das war im Prinzip sinnlos. Die haben dann per Walkie-Talkie Verstärkung geholt und da konnte man nicht entgehen. Konnte man dem nicht entgehen.
Wie oft ist das passiert, schätzungsweise?
Naja, das kommt drauf an. Also wenn man jetzt zu den Zeiten zum Alex wollte, wo man da schon nicht mehr erwünscht war, konnte es sein, dass man zweimal am Tag weggefangen wird, wenn man am falschen Ort war, nicht erwünscht, dann täglich oder so, wie man da eben aufgetaucht ist.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem Punkt, wie du denn jetzt eigentlich in die Szene reingekommen bist. Du hast sie also nicht gefunden, als du in diesem Vergnügungspark warst. Wo hast du sie denn dann gefunden?
Da bin ich dann noch zum Alex gefahren.
Ah, okay, das war dann
und
da.
Und hab dann da von der Tute, von diesem Café, wo ich erzählt habe, meinen ersten Punk getroffen.
Den ersten Berliner Punk.
Ja, ersten Berliner Punk, genau. Und war ganz glücklich und wir haben uns angesprochen und haben dann auch gleich irgendwie was zusammen unternommen. Und
aber wie lief das? Hi, Punk. geil, lass uns was machen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, also man geht auf sich zu, so stellst du dir das vor, guckt sich an und sagt dann, hallo, wer bist denn du? Dich habe ich ja noch nie hier gesehen und ich komme aus Halle und ich heiße Lord, hieß Lord und ich bin Jana und
Lord war aber ein Punkername, nehme ich an, oder? Weil es gibt doch immer so tolle Namen.
Ja, die
irgendwie.
Hatten alle Spitznamen, genau.
Hattest du auch einen Punkernamen, Spitznamen?
Nee. Also wir haben da lange für mich gesucht irgendwie und haben nichts Passendes gefunden. Ich war eine der wenigen, die keinen hatte.
Was gab es noch so für Namen? Ich habe von Speiche und Panko gelesen.
Aber. Ja, was gab es noch? Also so nach berühmten Personen, Sid und Rotten natürlich von Sex Pistols, dann Spinne, Kröte, also alles sowas.
Was war für dich im Gespräch und wieso hast du letztendlich keinen bekommen?
Also ich sollte Pity Platsch.
Ah, Pity Platsch.
Weil der Pity Platsch, der hat ja auch so einen Puschel auf dem Kopf gehabt.
Nochmal ganz kurz für alle Wessis, wer ist Pity Platsch?
Pity Platsch ist so eine.
Ich ahne es, aber ich will es nochmal für die Hörer auch.
Ich wusste einfach nur nicht, dass
ich denke,
das sowas.
Ich denke, du weißt es und stellst dich nur so als.
Nee.
Ich wusste nicht, dass es was Ostdeutsches ist. Gibt es das nicht in Westdeutschland, Pity Platsch?
Relativ sicher, ja.
Ah, okay, wusste ich nicht.
Pity Platsch war eine Kinderfigur, ein kleiner Kobold, der beim Sandmann gesendet wurde. Und in der Flimmerkiste, was so eine Sonntags-Nachmittags-Märchenstunde für Kinder war.
Okay, doch, ja. Danke.
Nee, jetzt wo du es sagst, klingelt es auch, dass es ja natürlich so ein DDR-Ding war, aber man hat das nicht so auf dem Schirm, deswegen habe ich nur gerade so reagiert. Aber Pity Platsch, wieso dann nicht Pity Platsch?
Vielleicht war er zu lang oder so, aber dann hätten sie mich ja nur Pity nennen können, ja.
Platsche.
Es hat sich einfach nicht durchgesetzt, ich weiß auch nicht.
Und warst du froh oder ein bisschen?
Ach, war mir eigentlich egal. Also gut war das immer, wenn man einen Spitznamen hatte, weil man so die Stasi verwirren konnte, wenn wir untereinander geredet haben über Spinne und Bombenleger hieß dann auch einer. Dann haben die sonst was gedacht und wussten ja nicht, wer damit gemeint ist. Und das war dann auch ein großes Bestreben, immer die bürgerlichen Namen der Leute rauszukriegen, damit sie die irgendwie zuordnen können.
Man wurde also gleich in die Szene richtig aufgenommen, in die Punk-Szene als Punk. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, oder? Man hätte ja auch sagen können, dass erstmal fremde Punks, die irgendwie dazukommen, komisch angeschaut werden.
Das war nachher auch, als immer mehr dazugekommen sind, die vielleicht jetzt gar nicht so die richtige Einstellung hatten, war das auch der Fall. Aber erstmal denke ich, dass ich einen Bonuspunkt hatte, weil ich eine Frau war und es gab wenig Frauen eben in der Szene. Und ja, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre, hätten sie mich schon vielleicht noch ein bisschen kritischer beäugt, ob ich jetzt nicht ein sogenannter Plastic bin. Also Plastic waren, hießen die, die nur mal so eben fetzen wollten und dann aber zu Hause oder irgendwo sich umgezogen haben und dann ganz brav waren.
Pseudo-Punks, Entschuldigung.
Pseudo-Punks, ja, bei uns hießen die dann später Bravo-Punks. Aber was ist denn die richtige Einstellung dann gewesen?
Ja, das kann ich auch nicht so genau sagen, dass man das auch eben durchzieht, eben gehört dazu, dass man nicht hier mal so ist und dann auf dem Nachhauseweg, wenn man Angst hat oder so, sich umzieht zum Beispiel, dass man die Musik hört und ich weiß nicht, ich glaube, das war eher eine Gefühlssache, ob jemand die richtige Einstellung hat oder nicht. Ich wäre da jetzt auch kein Controlletti-Typ für sowas gewesen. Aber ich denke, dass das unter den Jungs schon eher so ein bisschen anders abgelaufen ist, dass die sich genauer beäugt haben, auch ob derjenige meinetwegen nicht wegrennt, wenn die angegriffen werden. Da war er natürlich unten durch. Also wenn er jetzt seine Kumpels im Stich gelassen hat, weil er irgendwie Angst hatte, einen auf die Nase zu kriegen. Das war wahrscheinlich ein wichtiges Kriterium. Kann ich auch nachvollziehen.
Also irgendwie. Es gab schon so ungeschriebene Gesetze auch in der Punker-Szene, an die man sich zu halten hatte, um richtig dazu zu gehören.
Ja.
Was ich mich auch gerade noch frage, anders als die bürgerlichen Leute, also man muss ja auch irgendwie Geld verdienen, ne, um sein Leben zu bestreiten. Wie haben Sie denn das eigentlich gemacht? Oder wie hast du das denn gemacht? Oder auch die ganze Szene? Habt ihr geschnorrt, wie man das ja auch kennt von Punkern? Oder habt ihr gearbeitet? Halbtags? Nee,
also schnorren war nie so mein Ding. Ich hatte schon immer Schwierigkeiten, mal jemanden nach einer Zigarette zu fragen. Ich habe es dann aber gemacht. Also ich hatte noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich verkaufen konnte aus meinem Kinderzimmer, irgendein Plattenspieler. Und dann habe ich bei meiner besten Freundin gewohnt, die auch die Schlagzeugerin der Band war. Und die haben mich irgendwie mit durchgefüttert. Da habe ich mal die Fenster dafür geputzt oder irgendwas gemacht. Das waren auch keine großen Kosten, jetzt jemanden mit durchzufüttern. Oder wenn wir Hunger hatten, haben wir überlegt, wen gehen wir jetzt besuchen und wem fressen wir den Kühlschrank leer. Das haben wir dann auch so gemacht.
Setzt voraus, dass man viele Freunde mit Kühlschranken hat.
Aber hast du denn aus Prinzip nicht gearbeitet oder wollte dich keiner einstellen?
Also ich habe mich so mehr oder weniger pro forma ein paar Stellen beworben. Aber das war eigentlich klar, dass die mich nicht nehmen und die durften mich auch nicht nehmen. Also wenn die mich eingestellt hätten, hätten die auch Ärger bekommen, dass sie so eine ja, nicht konforme Personen da beschäftigen. Und irgendjemand hatte mir dann noch im kirchlichen Bereich eine Stelle besorgt. Da sollte ich als Reinermacherfrau in so einem Sprachenkonvikt arbeiten. Und dann hat aber irgendjemand was gesagt, ja, wenn hier die Treppen wischt, dann klappern ja die Ketten und so weiter.
Also, aber war das nicht Pflicht in der DDR, dachte ich, dass man irgendwie einen Beruf, einen Job haben musste, weil man sonst schnell ins Visier der Staatsmacht eben gekommen ist?
Ja, genau. Also das gab den Paragraphen asoziales Verhalten und das hätte mir auch bevorgestanden, aber ich habe dann mit meinem damaligen Freund beschlossen, dass wir heiraten werden, also pro forma, und dann hätte er gesagt, dass er mich mit versorgt.
Aber das war doch jetzt erst später in der Zeit, also es war ja schon nach deinem Gefängnisaufenthalt.
Nee, das war vor dem Gefängnis, hatten wir das so uns zurechtgelegt, dass wir das so machen, damit ich nicht verhaftet werde wegen asozialem Verhalten.
Und als Hausfrau? Also
habt ihr vorher schon geheiratet?
Nee, wir hatten den Termin auf dem Standesamt, aber es ist nicht mehr dazu gekommen, weil wir dann inhaftiert wurden.
Das reicht dann aber aus, den Termin zu haben, um eben nicht wegen asozialem Verhalten verhaftet zu werden?
Genau.
Ah, okay, verstehe.
Das war dann auch ganz gut so, weil ich denke, da hätten sie mir noch eine raufgebrummt irgendwie, da hätte ich dann noch länger gesessen und dafür wäre ich dann nicht mal rehabilitiert worden wahrscheinlich, keine Ahnung.
Bevor wir gleich zur Band kommen, wollte ich gerne noch mal wissen, gab es eigentlich einen Unterschied zwischen dem Punk in der DDR und dem, wie ihr ihn im Westen wahrgenommen habt, also was typisch Ostdeutsches, sei es musikalisch oder inhaltlich? Also habt ihr euch da irgendwie auch abgegrenzt? Oder es waren ja auch die Idole, ne? Ihr habt das vorhin erzählt, ihr habt das aus der Bravo überhaupt erst wahrgenommen, das Phänomen. Und wolltet ihr auch so sein wie die Westpunker oder wolltet ihr anders sein?
Wollten wir so sein wie die Westpunks? Wir wussten ja gar nicht, wie die wirklich waren, also weil es ja schwierig war, die kennenzulernen. Wenn da mal einer rübergekommen ist, das war schon eine große Seltenheit. Also hatten wir da nicht so viel Orientierung, so sein zu wollen oder müssen wie die. Musikalisch schon, aber musikalisch war im Osten weniger möglich, erstmal, weil die Anlagen und alles, das war schlechter zu beschaffen. Und man konnte auch als Band ohne eine sogenannte Einstufung, also ohne eine staatliche Anerkennung, hätte man gar nicht auftreten können.
Das finde ich auch spannend. Da musste man quasi vor einer Kulturkammer oder so vorsingen und dann hat man Zertifikat bekommen, ob man auftreten darf oder nicht oder wie?
Genau, das war staatlich genehmigt. Also die haben natürlich nach den Texten geguckt und mit der Musik wären wir auch nicht durchgekommen mit unserem Dreivierteltakt.
Und da gab es einen Prüfer, der dann irgendwie sich die Bands angeguckt hat und dann entschieden hat, ja oder nein.
Ich war ja nie zur Einstufung, also das war auch was, wo wir gesagt haben, Einstufung machen wir nicht, okay. Das kommt gar nicht in Frage. Also kann ich nur von hören und sagen, wie das abgelaufen ist. Also da gab es eine Kommission. Und die haben sich das angehört und haben dann beurteilt, ob die Band auftreten darf in Clubs oder bei Diskotheken oder nicht.
Ja.
Nochmal ganz kurz zu eurem Alltag in Berlin. Was habt ihr denn dann eigentlich so gemacht den ganzen Tag? Also ihr hinkt dann so, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine naive Frage, aber ich stelle sie einfach mal. Also ihr hinkt halt auf den Plätzen rum, habt euch permanent mit der Polizei auseinandergesetzt.
Das war nicht unsere Hauptbeschäftigung, also das war eher nebenberuflich.
Aber du merkst, also ich, deswegen ist jetzt eine einfache Frage, aber was habt ihr dann den ganzen Tag dann so gemacht in Berlin, wenn ihr nicht arbeiten durftet?
Was Jugendliche so immer machen, also irgendwie abhängen, miteinander quatschen, irgendwo was trinken, abends versuchen wegzugehen, eventuell da rausgeschmissen werden und nichts Außergewöhnliches, würde ich mal sagen. Wir waren einfach untereinander glücklich, so miteinander.
Warst du glücklich?
Ja,
in der Zeit?
Also mit meinen Kumpels war ich total glücklich. Das war so meine Ersatzfamilie.
Und das eben trotz der Repression, die es jeden Tag ergab. Würdest du sagen, das war eine glückliche Zeit?
Ja, doch. Das war eine sehr erfüllte und glückliche Zeit.
Wie groß war die Familie, der Kern, mit dem du da quasi jeden Tag dich umgeben hast?
Der Kern war vielleicht nur so 10, 20.
So eine feste Clique oder, ja?
Ja. Also es gab natürlich unter den Punks auch Sympathien und wo sich so Gruppen eher verstanden haben und wo der nicht so gerne gesehen war. Das gibt's ja irgendwie überall.
Das ist ja schon sehr bemerkenswert, dass du sagst, es sei eine glückliche Zeit gewesen, obwohl du uns jetzt eben schon erzählt hast, dass ihr jeden Tag mehrmals kontrolliert wurde, dass ihr mit aufs Revier musstet und so weiter, keine feste Wohnung hattet.
Ja, okay, das war natürlich keine schöne Sache, aber es war trotzdem gut, da Stärke zu zeigen. Also jeden Tag da wieder anzutanzen und zu zeigen, so schnell lassen wir uns hier nicht vertreiben.
War man dann halt automatisch politisch, ein politischer Punk in der DDR?
Musste man nicht automatisch sein, aber da man ja mit ziemlich viel Repressalien zu rechnen hatte, blieb das Thema Politik irgendwie schwer auszusparen.
Also war es ja schon so, dass ich bin jetzt keine Punk-Expertin, aber dass Punk eigentlich auch, ihr Blick sagte gerade offensichtlich ist sie keine Punk-Expertin.
Du hast Ärzte gehört früher, hast du mir vorhin erzählt.
Ja, Ärzte habe ich gehört.
Ich stelle dir das Zertifikat dann auf.
Okay, vielleicht heute nach dem Gespräch. Aber es ist ja trotzdem so, dass Punk nicht unbedingt politisch sein muss. Und in der DDR kann man ja aber da eigentlich nicht drum rum, weil man ja automatisch betrachtet wurde als Systemfeind.
Genau. Ja. Also selbst wenn man nicht politisch denkend gewesen wäre, würde man in die Kategorie gepresst werden.
Schaute man dann ein bisschen auf die Kollegen aus Westdeutschland herab, weil man sich so dachte, yo Leute, ihr habt da ein bisschen Spaß mit euren toten Hosen. Und wir riskieren ja
bei
richtig was.
Bei uns ist tote Hose.
Ja, das wäre aber auch ein Witz, den ihr euch bestimmt erzählt habt, oder?
Ja.
Siehst du, wir kriegen es doch noch hin mit den Witzen.
Hat man die verachtet, diese Westpunks, diese Spaßpunks?
Ja, genau.
Also die Toten Hosen, die waren sogar mal zu einem illegalen Konzert auf irgendeinem Spielplatz im Osten. Also die waren schon was.
Campino auf der Schaukel oder wie? Also wo ist der da auf dem Spielplatz aufgetreten?
Da war irgendwie so ein Hügel, da war die Anlage aufgebaut und die Gäste, die Bescheid wussten, es war ja Mundpropaganda nur. Und durfte ja auch nicht allzu publik gemacht werden, damit die überhaupt rüberkommen. Die haben da den Spielplatz eben belagert, irgendwo im Prenzlauer Berg, weiß nicht mehr genau wo. Aber was hast du, ob wir auf die herabgeschaut haben?
Ja, jetzt nicht konkret auf die Toten Hosen, sondern generell auf so Westpunks, weil das eben so eine, wie Michael gerade meinte, Spaßpunks waren, ne? Also die haben halt die Musik gehört und sich so angezogen, aber die haben ja nicht wirklich was riskiert im Vergleich zu euch.
Also das ist eher dann im Nachhinein wahrscheinlich passiert, dass wir dann ein bisschen auf die herabgeschaut haben oder vielleicht nicht so festgestellt haben, dass das ganz anders war bei denen. Ja. Aber vorhin sagte ich ja schon, wir hatten ja gar keine Chance, die kennenzulernen und zu wissen, wie das bei denen abgeht. Das war dann bloß in der Vorstellung, wie das da sein könnte. Aber als wir uns als Gruppe gefunden hatten, brauchten wir ja im Prinzip gar keinen Vergleich mehr zum Westen. Also wir mussten uns nicht mit denen vergleichen. Wir waren ja eine feste Gruppe und eine Bewegung, eine eigene Bewegung. Da war jetzt der Vergleich nicht unbedingt notwendig. Nur im Nachhinein hat man dann manchmal so gedacht, ach Mensch, die haben da, waren beim Friseur, waren die. Ja, was sind denn das für Punks also?
Ein gestylter Iro, genau.
Ja, aber, ja. Genau.
Eine Frage hätte ich noch zum ganzen Punk-Komplex. Du hast vorhin schon erzählt, dass du das erste Mal die Musik gehört hast und das hat dich so fasziniert. Aber kannst du noch mal erzählen, was bedeutete es denn so richtig für dich, Punk zu sein? Und was bedeutete diese Musik für dich? War das eine Art von Rebellion, von Widerstand? War das eine Suche nach irgendwas? Ausdruck von Unzufriedenheit?
Also es war einfach ein Ausdruck der inneren Verfassung oder der inneren Gefühle, die zu der Musik passten. Texte, Englisch habe ich ja erstmal nicht verstanden. Es war rein nur der Sound, also Aggressivität schon auch und für mich eine Form der Kraft auch, also wie so ein wilder Stier, der in die Arena gerannt kommt und aber auch diese Verletzte, also bei dem Stier zu bleiben, auch die Stäbe im Rücken waren da mit zu spüren und dann nachher im eigenen Ausdruck auch Texte, ich habe ja Texte auch selber geschrieben, dass da mit der Musik die Texte auf eine gewisse Art und Weise rausschreien zu können, sehr erleichternd und einfach eine Form, mein Innerstes nach außen zu bringen, weil anders kann ich das jetzt gar nicht formulieren.
Und weil es dir eben Kraft gegeben hat, wie du gerade sagst, hast du es weitergemacht, trotz dieser ganzen Repression, weil es für dich eigentlich ein Gefühl der Stärke war, obwohl man eben dann gleichzeitig so oft angegangen wurde. Man hat sich stark gefühlt.
Ich weiß nicht, also ich würde im Nachhinein sagen, ich hatte gar keine andere Chance, was anderes zu sein. Ich war eben Punk und dann war ich Punk. Also so wie jemand, der vielleicht im Körper einer Frau geboren ist, der hat auch gar keine andere Chance, als irgendwie das zu sein, was er ist. So war ich dann eben Punk. Und natürlich nur eine gewisse Zeit meines Lebens, aber ich kann mir gar nichts anderes vorstellen.
Gab es denn Parolen oder Sprüche oder Symbole, auf die sich die Punkbewegung im Osten hat verständigen können? Also was man so gerufen hat oder auch von mir aus an die Wand gesprüht hat mit Kreide, gemalt hat mit Kreide?
Ja, na das war ja verboten. Also das
hat sie ja nicht sonst auch davon abgehalten, oder?
Nein. Aber wir hatten auch da weniger schicke Sprühdosen zur Verfügung. Das habe ich nur einmal gemacht, weil das war mir auch zu gefährlich und das war auch nicht unbedingt das, wofür ich in den Knast wollte, weil ich irgendwo was rangesprüht oder gemalt hatte. Das Symbol war auch, denke ich, wie im Westen das Anarchie-A, das Eingekreiste, und über Anarchie wurde auch viel diskutiert und erforscht, was ist das überhaupt, ist das möglich, und
in der DDR?
Aber ich denke schon, dass es auch welche gab, die den Begriff einfach benutzt haben, um Freiheit auszudrücken. So, das war vielleicht ein Synonym.
Das war schon ein Widerspruch, oder? In der DDR war Anarchie eigentlich nicht möglich. Also es war auch eine Provokation.
Nee, also nur in kleinen Rahmen. In unseren Kreisen war das möglich, eine gewisse Anarchie auszuleben. Das heißt, irgendwie jeder macht, was er will, solange er den anderen nicht schädigt oder so. Das war dann schon nur in kleinen Kreis möglich.
Was hat denn der Kapitalismus für eine Rolle gespielt? Also, weil heutzutage richtet sich Punk ja oft gegen Kapitalismus, den es ja bei euch nicht gab, offiziell.
Ja, deshalb war das auch nicht, kein Thema groß. Also man kannte zwar Tonstein und Scherben und so und Texte da, aber das war ja bei uns kein Thema. Aber das war schon auch klar, dass es ein ähnliches dysfunktionales System ist wie das, wie die DDR, der Kapitalismus. Plus darüber mussten wir uns nicht auseinandersetzen.
So. Anarchie war natürlich auch im Westen nicht möglich, obwohl es alle gesprüht haben. Zumindest die Punks. Fällt mir nur gerade ein, das wollte ich noch dazu sagen, weil ich habe das gerade so ein bisschen selbstgerecht gesagt, das war nicht in der DDR möglich. Das ist eigentlich in keinem Land möglich, Anarchie, ne? Also wenn man irgendwie Regeln und feste Grundsätze.
Ja.
Lasst uns zur nächsten Kategorie kommen.
Mach's yourself.
Kategorie Mach's yourself. Jana, woran erinnerst du dich aus den DDR-Zeiten, was du selbst improvisiert gebastelt hast?
Also du hast schon einiges erzählt, aber du darfst jetzt deinen Lieblings etwas aussuchen.
Erzähle ich noch von einer anderen Hose. Also es gab Arbeitsbekleidung, eine weiße Bäckerhose. Diese Bäckerhose habe ich erstmal, glaube ich, enger genäht. Und dann habe ich in einem Haarzerstäuber, das ist so ein Ding, wo ein Pumpflakon unten dran ist, wo man Haarlack reingefüllt hat, also zum selber nachfüllen. Und oben ist ein Glaszerstäuber dran. Da habe ich bunte Farben, Textilmalfarben reingefüllt und habe mir die Hose mit so kleinen Flecken bunt angesprüht.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zu eurer Band. Die hieß Namenlos. Aber das war eher so was Improvisiertes. Oder wie kamst du dem Namen? Vielleicht erzählst du das nochmal kurz.
Ja, wir wollten eigentlich keinen Namen, weil wir von der Stasi nicht so schnell entdeckt werden wollten und die so ein bisschen verwirren. Und wir fanden es auch eigentlich cool, keinen Namen zu haben. Und dann wusste aber der Veranstalter, des ersten Konzerts, auf dem wir aufgetreten sind, nicht, was soll er da auf das Ankündigungsplakat schreiben? Und hat da einfach namenlos geschrieben. Und seitdem hatten wir dann eben unseren Namen weg.
Wann war denn das erste Konzert? Und vielleicht nochmal einen halben Schritt zurück. Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Du warst Bandleaderin, ne? Also hast gesungen, tatsächlich die Band gegründet. Wie kam das?
Das kam so, dass ich mal wieder irgendwie keine Wohnung hatte und bei jemandem gewohnt habe, der mit seinem Kumpel vorher schon Musik gemacht hatte. Und irgendein Schlagzeuger war weggefallen und da existierte von dessen Seite aus die Idee, die Band wieder mit anderen Mitgliedern zu beleben. Und ich hatte irgendwie Texte und wir haben darüber gesprochen. Also wir haben da öfters abends noch gequatscht, wir haben da gelegen und vorm Einschlafen haben wir irgendwie noch miteinander gequatscht und da sind wir drauf gekommen, dass wir das ja mal probieren könnten.
Also bist du eigentlich über die Texte auch dazu gekommen? Das war so dein Input, dass du irgendwie Lust hattest, auch zu schreiben, dich auszudrücken sozusagen?
Ich hatte vorher schon mal in der Halle noch jemanden vertreten, also da waren wir unterwegs auf einer Feier und da sollte eine Band spielen und die Sängerin war nicht da und die haben mich dann gebeten, ob ich da was singe und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass mir das Spaß macht. So.
Ja.
Also war da schon eine kleine Grundlage da und die Texte eben.
Würdest du was singen?
Jetzt?
Hier? Ja, ich weiß nicht. Oder? Jetzt hast du schon so angekündigt.
Ach du, und man grüne muss
ja auch,
Leute.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, du hast uns hier eine CD mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie irgendjemandem zeigen kann, wenn wir es abfotografieren oder so.
Beschreib doch mal, wie das Cover aussieht.
Posten können. Also, hier steht namenlos oben rechts in der Ecke und ich wollte gerade nicht glauben, dass es Jana ist, die hier draußen zu sehen ist.
Das
ist
das muss ich selber manchmal nicht glauben, wenn ich mich sehe. Ich habe mich letztens auf irgendein Foto gesehen, wo ich dachte, ich hätte mich nicht erkannt, wenn ich nicht wüsste, dass ich es bin.
Ja, also du trägst auf jeden Fall, glaube ich, deine Leoparden-Leggings, die du beschrieben hast.
Ja, genau.
Du trägst auf jeden Fall so eine Kette. Das ist vielleicht die Klo-Kette, über die wir gesprochen haben.
Zeig mal bitte. Ja, die habe ich da genau.
Genau, das ist die Klo-Kette. Ein Longsleeve, also einen langärmeligen dünnen Pulli mit aber auch Löchern drin.
Ja, da habe ich mir was rausgeschnitten an der Brust und so ein Teil eingesetzt, so ein bisschen durchsichtig mit Sicherheitsnadeln. Und da ist mir sogar irgendwie dann fast die Brust rausgefallen.
War nicht schlimm. Nee. Und dann hast du große Ohrringe im Ohr. Das sind dann schon diese Dosen, von denen wir gesprochen haben.
Teile dazu geschnitten.
Genau. Und ein Irokesenschnitt, blonden Haaren, so sieht's aus gerade.
Ja.
Und ein Mikro in der Hand, leidenschaftlich singt.
Mhm. Das ist in Karl-Marx-Stadt bei einem Open-Air-Konzert, das Foto.
Ah, okay. Und hast du einen Lieblingstext, den du uns vorsingen würdest?
Ich habe einen Lieblingstext, der ist aber ziemlich schwierig zu singen, weil das so ein Lied ist, was ich sehr hoch gesungen habe. Also würde ich das jetzt nicht favorisieren, aber ich könnte einen anderen vielleicht singen. Ja, gucken.
Ja. So, ja, können wir irgendwas tun? Können wir irgendwas tun, dass du dich wohlfühlst? Können wir dich unterstützen?
Gitarre spielen und Schlagzeug.
Wir haben leider nicht viel. Ich hätte hier nur so einen Teller mit Stift.
Ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4.
Bringt das was oder sollen wir lieber schweigen und applaudieren? Alles, wie du dich wohlfühlst.
Bitte nicht applaudieren. Nur sagen, ob es schlecht war, grottenschlecht oder mittelschlecht.
Okay.
Immer fressen. Gleiches Fressen, vorgehaut und vorgegessen, immer nur derselbe Frass, ich bin nicht euer Abverfass. Haut ab, Partei, Schleimer, ich bin nicht euer Müll, Eimer, haut ab, Partei, Schleimer, ich bin nicht euer Müll, Eimer.
Ich klatsch trotzdem. Mega.
Aber das ist ja großartig.
Oh, ich glaube, ich habe mich auch noch im Text verhaspelt. Immer fast ein gleiches Fressen.
Naja, aber die Stimmung kam gleich rüber.
Nur derselbe Frass, ich bin nicht euer Abverfass. Naja, egal.
Das wäre großartig. Ist dein Text gewesen?
Ja.
Ja. Ja, toll. Ich kann ja mal ein paar Liednamen vorlesen, die hier noch so auf der CD stehen.
Ja, mach das mal, erinnere mich mal an die Songtexte.
Luftalarm, Fenster.
Das ist nur so ein Intro.
Frustration. DDR-Staatsgrenze. Nazis wieder in Ostberlin.
Das war ja der Kultsong nachher.
Was heißt Kultsong?
Den mussten wir so oft spielen und singen, dass es unglaublich war. Und da war so eine Parallele auch drin zwischen Nazis, die es wieder in Ost-Berlin gab, aber gleichzeitig auch die Parallele zum Staat, weil der sich ja auch auf gewisse Art und Weise faschistoid verhalten hat. Und ja, deshalb war das ein beliebter Song. Und dann, als wir im Knast waren, ist der dann, ja, irgendwie gerne gehört und gesungen worden.
Im Knast?
Nee, von den Fans, ich denke, draußen. Von den anderen, ja.
Ich lese noch mal ein paar weiter vor. Sprich es, sag es, schrei es hinaus.
Ja, das ist ein Text von dem Gitarristen, dem späteren Vater meines Sohnes.
Ah, reden wir auch noch drüber. Komisch, dass ich noch nicht tot bin.
Ja, das hat eine andere Frau gesungen. Nach mir gab es noch eine andere Sängerin.
Ja, MFS.
Ja, das war doch auch so ein Skandallied, oder? MFS-Lied,
ja,
das muss man sich auch erstmal trauen, das zu singen, aber sag du bitte.
Ja, und dann habe ich auch noch gesungen, aufgepasst, du wirst bewacht von der MFMFSSS.
Oh ja,
okay. Und das war also danach auch in den Vernehmungen immer wieder großes Thema und das musste ich dann irgendwie so hinstellen, dass ich das nur so gesungen habe, weil das mit dem Rhythmus irgendwie hinhaute und dass die anderen das nicht wussten, dass ich das so gesungen habe, weil da waren sie natürlich sehr entsetzt, dass sie da mit der SS gleichgesetzt wurden.
Na, ich meine, ihr wart ja total offen und radikal auch in euren Texten, ne? Das muss man sich auch erstmal trauen. Also ich habe hier zum Beispiel auch aus dem Lied über die Staatskanzlerin mir eine Zeile aufgeschrieben, weil ich dachte, das kann man doch nicht wirklich gesungen haben in diesem Land,
ja.
Nämlich Selbstschuss und ein Minenfeld, damit es uns hier gut gefällt, in unserem schönen Staat. Also es ist ja eine blanke Anklage an das, an die Grundwerte der DDR.
Ja.
Ich frage mich, woher hattet ihr den Mut, auch sowas zu tun und auch woher, die Wut auch, beides gleichzeitig. Also ihr wart ja schon radikaler als andere, ne? Deswegen wart ihr auch auf dem Kieker der Polizei dann irgendwann.
Also woher wir den Mut hatten, der war einfach da und das kann ich dir nicht sagen. Den Mut nimmt man, glaube ich, auch aus dem Unmut heraus gegen irgendwas. Wenn man merkt, dass es so scheiße ist, dass jemand was sagen muss oder machen muss, dann kommt der Mut, das irgendwie ans Tageslicht zu zerren.
Und wie viele Konzerte hattet ihr, bevor ihr dann einkassiert worden seid? Weil ich kann mir vorstellen, das kann die LCD ja nicht lange hingenommen haben, dass es da quasi eine Punkband gab, die offen gegen sie agitiert hat.
Ja, das, wir hatten nur 3 Konzerte.
Ach krass, nur 3 Konzerte?
Ja, auch in einer relativ kurzen Zeit, also innerhalb eines Sommers, glaube ich. Und im August sind wir dann schon verhaftet worden, also länger wollten sie uns das nicht gönnen.
Und da stand aber immer auch schon im Raum, dass ihr verhaftet werdet. Hattet ihr Angst davor?
Ja.
Habt ihr damit gerechnet?
Wir haben damit gerechnet. Angst würde ich mal nicht sagen. Eher so, also bei mir war so eine Art Neugier, mal sehen, wie das so sein wird, wenn es dann auf mich zukommt. Aber ich meine, ich war 18 oder dann 19, relativ naiv auch, was da auf mich zukommen könnte. Eher aus dieser Anti-Haltung heraus, wenn sie mich einsperren, dann sollen sie es eben machen, aber nicht mit dem Hintergrund wissen, was mich da wirklich erwartet. Hätte ich das wirklich gewusst, weiß ich nicht, ob ich etwas weniger mutig gewesen wäre.
Ja, da müssen wir auch gleich drüber sprechen. Ich wollte nur fragen, die Stasi ist ja auch ganz massiv auf verschiedenen Wegen gegen Punk-Bands und die Bewegung vorgegangen. Ne? Es gab ja auch viele Spitzel, habe ich gelesen, in der Szene.
Ja, es gab viele Spitzel, vor allen Dingen auch bei der Band, die ich vorhin erwähnt habe, die Leipziger Band.
Wutanfall,
genau, da war ein Bandmitglied, ein extremer Spitzel sogar und Sascha Andersen ist zwar jetzt nicht aus der Punk-Szene, aber der war da schon anfangs Switcher-Maschine, eher eine künstlerisch angehauchte Punkband, eher eben der Oberspitze. Dann haben sie viele Jungs versucht, zur Armee zu ziehen, weil dann waren die ja erstmal
3 Jahre weg.
Ja, weg. Und wenn sie verweigert hätten, dann sowieso. Bausoldat war weniger genehmigt, hätten sie auch in den Knast gemusst. Ja, die haben schon aktiv mit ihren Mitteln, die sie so immer benutzt haben, daran gearbeitet, die Szene zu zerschlagen. Und ich habe auch in meinen Akten eben gelesen, dass Mielke irgendwann so einen Härtebefehl gegeben hat. Diese Elemente sind nicht mehr mit Samthandschuhen anzufassen. Und es gab sogar einen Schulungsfilm für Stasi-Mitarbeiter, wo wir als Band eben als Negativbeispiel erwähnt sind. Der hieß Krieg im Frieden.
Mhm. Wenn ich da kurz einhaken darf, weil du gerade den Mielke-Erlass erwähnt hattest. Das war 1983. Erich Mielke war Minister für Staatssicherheit und hat diesen Erlass erlassen, um wirklich Härte gegen Punks zu fordern und um eine, Zitat, Eskalation dieser Bewegung zu verhindern. Und das, was du auch gerade schon angerissen hast, war, bei festgestellter Renitenz soll man die Samthandschuhe ausziehen.
Ja.
Wir haben keinen Anlass, mit diesen Figuren zart umzugehen.
Ja.
Und das war, so stand es eben auch in einem der Texte, die wir so zur Vorbereitung gelesen haben, quasi schon der Anfang vom Ende der Punk-Szene 1983 in der DDR, weil es eben da dann so zerschlagen wurde, oder?
Naja, das hat ja eine Weile gedauert, also ihre Zersetzung und ihre Maßnahmen da alle durchführen konnten. Ich bin 84 entlassen worden, da gab es die Punk-Szene noch, aber der ursprüngliche Kern war da irgendwie nicht mehr so. Das war ein bisschen zerfallen alles.
Ich wollte noch eine Nachfrage zur Stasi stellen. Gab es bei euch auch Infiltrierungsversuche? Hat euch da jemand angesprochen? Sollte jemand angeworben werden?
Ja, ja. Also ich bin auch mehrmals angeworben worden, dann im Knast auch noch. Und
was waren das für Leute? Wer hat dich da angesprochen? Auch vorher, vielleicht noch vor dem Knast?
Das ist immer im Zusammenhang mit Vorladung oder mit diesen spontanen Zuführungen gewesen. Also es war normal, dass man irgendwie eine Vorladung bekommen hat und dann hatte man sich da auch einzufinden, weil wenn man sich nicht eingefunden hat, dann hat man sich schon strafbar gemacht. Und einmal weiß ich noch, dass ich irgendwie zur Kripo musste und mir dann jemand sagte, da wäre wohl ein Fall von sexuellem Missbrauch gewesen und der Täter käme wohl von einer Beschreibung her, würde der in die Punk-Szene passen. Und in meinen Akten habe ich dann gelesen, Stasi-Akten später, dass sie davon ausgegangen sind, dass meine Moral so ist, dass ich diese Tat verurteile und dass ich deshalb dann mitarbeite, um diesen angeblichen Vergewaltiger zu finden. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte wirklich wahr war oder ob das nur ausgedacht war.
Und wie liefen die Gespräche dann ab? Also sie haben dir das erzählt und du hast dann trotzdem gesagt, nee, ich mach nicht mit.
Also es gab 2 Situationen, wo ich das so konkret gesagt habe, aber die haben auch erstmal so vorgefühlt, wie wäre das, dann ist die Frau Schlosser oder die Schlosser, wäre ich da immer nur erwähnt, denn überhaupt geeignet und irgendwann stand dann bei mir, ist nicht kooperativ und ja, können sie bei mir vergessen mit der Anwerbung. So.
Ihr wart ja 4 Bandmitglieder bei Namenlos. Gab es denn da jemanden, der dann für die Stasi was gemacht hat?
Nee, da gab es keinen, Gott sei Dank.
Und wenn du im Nachhinein dann sowas liest über die Stasi-Spitze, über diese Infiltrierung, die eben Michael gerade schon erwähnt hat und Sascha Andersen, dieser Oberspitze, wie du ihn gerade genannt hast, was macht das dann so mit dir als eine, die halt hart geblieben ist in dem Moment?
Also es ist schon komisch, wenn man weiß, dass man solche Leute ganz nah dabei hatte, zum Beispiel wie bei der Wutanfall-Band, dass man sich anvertraut hat und miteinander gesprochen hat und dann jetzt im Nachhinein weiß, der ist dann irgendwo hingestiefelt und hat dann da Teilinhalte oder was auch immer wiedergegeben oder auch Texte und Auftrittsorte oder so preisgegeben. Das finde ich schon ganz schön hammerhart. Allerdings ja, wusste man ja auch, wie groß der Apparat ist und wie viele da arbeiten. Und da war schon klar, dass irgendwie da jemand auch dabei sein kann. Ich bin eigentlich ganz froh, dass keiner aus meinem engeren Kreis dabei war und ich solche Gedanken nicht hegen muss. Ja.
Hast du dich denn frei gefühlt zu der Zeit?
Also innerlich habe ich mich frei gefühlt, äußerlich nicht.
Spätestens mit der Freiheit vorbei war es dann ja, als ihr ins Gefängnis gegangen seid. Ne? Also erst davor war eine lange Zeit Untersuchungshaft und dann ins richtige Gefängnis. Wenn ich mal ganz kurz fragen darf, der Prozess, war das denn ein ordentlicher Prozess? Hattet ihr einen Anwalt? Gab es irgendwie Öffentlichkeit und Solidarität für euch? Oder war das irgendwie so hinter verschlossenen Mauern?
Es waren jetzt mehrere Fragen.
Ja, ich habe es gemerkt, war zu viel, ne? Okay. Ja, sorry. Nochmal von vorne.
Also, es gab einen Anwalt. Ich hatte Herrn Lothar de Maizière als Anwalt. Mhm. Und da war eigentlich klar, dass der zwar so eine Proforma-Verteidigung übernimmt, aber dass das keine wirkliche wahre Verteidigung sein kann, weil es wäre einfach auch nicht möglich gewesen, als Anwalt in der DDR tätig zu sein, wenn man plötzlich mit Elan und innerer Einstellung Staatsfeinde verteidigt, dann wäre man ja automatisch auch ein Staatsfeind gewesen. Also war schon klar, dass die Verteidigung nur in gewissen Grade möglich ist. Und was war denn noch deine Frage? Ach so, die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Es waren ein paar Freunde da und die konnten wir aber bloß sehen im Gang. Irgendwie mit Handschellen wurden wir da reingeführt und die haben dann noch ein paar ermunternde Worte gerufen und welche haben sich auch aufgeregt, dass sie da nicht rein dürfen, aber es hat eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Einige Stasi-Mitarbeiter im Publikum, aber ansonsten war der Raum da relativ leer. Und die Verteidigung hat sich in erster Linie darauf, auf unsere Jugend und Unerfahrenheit berufen. Also das war das, wo versucht wurde, ein bisschen was an Milde im Urteil rauszuschinden.
Ja. Wir sind jetzt schon mitten im Prozess, aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie du da hingekommen bist. Also, kannst du das nochmal erzählen, was ist da genau passiert?
Den Tag oder was? Wie das?
Genau, wofür du angeklagt wurdest. Ach so. Und wie die Verhaftung dann ablief.
Wurde da mitten in der Stadt aufgegriffen oder wie war das?
Die haben uns aus der Wohnung geholt eines Morgens. Ich habe in so einer Wohnung gewohnt, wo die Tür nicht abgeschlossen war, mit meiner Freundin zusammen. Und da klopfte es und da war schon klar, dass irgendwie, dass es jemand ist, der nichts mit unserem Freundeskreis zu tun hat, weil die hätten nicht geklopft, die wären wahrscheinlich einfach reingekommen. Und dann standen da, ich glaube, zwei Männer und eine Frau und ich habe die dann auch reingelassen, komischerweise. Das weiß ich nicht mehr. Also da kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern, ob die irgendwie sich vehement Eintritt verschafft haben. Also ich habe bestimmt nicht gesagt, ja, kommen Sie rein, wir wollen Kaffee trinken. Aber ich kann mich dann nur noch erinnern, dass die in der Wohnung waren, weil sie uns mitnehmen wollten. Und die Frau ja die ganze Zeit geguckt hat, wie ich mich anziehe und äh, was wie ich mich wasche. Ich war ja noch im Bett und in der Zeit habe ich immer überlegt, ja, was ich irgendwie jetzt noch, ob was zur Seite geschafft werden müsste noch oder so und ja.
Sowas wie Liedtexte oder was meinst du mit zur Seite geschafft?
Ja, Texte
geschafft?
Und ja, die Kassette, auf der diese CD da beruht, das war die einzige Aufnahme, die es gab, aber das habe ich nicht mehr regeln können. Meine Freundin hat das dann gemacht, die hatte sich da in der Wohnung ein Zelt aufgebaut, weil die irgendwie einen Rückzugsort brauchte und ich bin zuerst weggekarrt worden und die hatte dann irgendwie noch Zeit, sich um den Hund zu kümmern, der auch irgendwo hin musste und hat dann jemandem Bescheid gesagt oder also nicht direkt Bescheid gesagt, sondern indem sie ihm den Hund gebracht hat, wusste der, was los ist und der hat dann da irgendwie noch ein paar Sachen rausgeräumt. So.
Aus eurer Wohnung rausgeräumt, damit die Leute es nicht finden. Und du wurdest dann abgeführt? Und was ist dann passiert?
Dann wurde ich mit so einem Wartburg oder sowas in die Keibelstraße in Berlin-Mitte gefahren.
Was war dort?
Dort war ein Gefängnis auch und verschiedene Kriminalpolizei und Büros. Das war eigentlich das, wo wir immer hingebracht wurden. Also schon auch, wenn wir auf den Alex verhaftet wurden, dann sind wir immer Keibelstraße gelandet.
Und wusstest du von vornherein, dass es diesmal was anderes ist?
Ja.
Wodurch? Und was haben sie dir gesagt, warum sie dich mitnehmen?
Da gab es so eine Formel, die hieß immer Klärung eines Sachverhalts, das haben sie auch gesagt und normalerweise hat man aber eben eine Vorladung im Briefkasten gehabt, das ist selten gewesen, dass die persönlich gekommen sind und einen abgeholt haben und da wusste ich schon, dass es jetzt ernst wird. So.
Und wie lange musstest du dann da bleiben?
24 Stunden, weil innerhalb von 24 Stunden musste ein Haftbefehl vorliegen, weil sonst hätten sie mich wieder freilassen müssen, wenn nichts gegen mich vorgelegen hätte.
Und was stand dann im Haftbefehl? Was war die Anklage?
Paragraph 220 heißt der, Herabwürdigung staatlicher Organe, Institutionen und Einrichtungen. Das war nur so ein kurzer Schriebs, also der Paragraph und dass wir mit unserer Band eben Texte gesungen haben, die diesen Paragraphen betreffen.
Und wie lange saß du dann in Untersuchungshaft, bevor der Prozess losging, über den wir gerade schon gesprochen haben?
Und dann war ich 9 Monate in Untersuchungshaft, was eigentlich nicht zulässig war. Was heißt zulässig? Also normal war ein halbes Jahr Untersuchungshaft, dann hätte der Fall geklärt sein müssen, aber die haben uns versucht anzuhängen, dass wir eine Platte in den Westen geschmuggelt haben, was eine andere Punkband gemacht hatte, aber bei uns war das nicht der Fall. Und deshalb haben sie wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht, um das dann rauszukriegen, dass es nicht so ist.
Und wie oft wurdest du verhört in der Zeit?
Es gab so Stoßzeiten, wo ich täglich verhört wurde, Vormittag und Nachmittag. Und dann waren mal wieder Phasen, was weiß ich, vielleicht hatte der Vernehmer Urlaub oder die mussten sich untereinander absprechen, wie sie jetzt da noch was aus mir rausquetschen. Dann war mal wieder Pause. Also, ja.
Und
unterschiedlich.
Lothar de Maizière ist der, der später auch der Regierungschef von der DDR wurde, ja? Okay, der war dein Anwalt, ja. Und wie oft hat der euch konsultiert oder euch vorbereitet auf diesen Prozess dann?
Ich habe den einmal irgendwie gesehen. Der ist einmal in die Urhaft gekommen und hat sich da ein paar Notizen gemacht und mehr ist dann nicht passiert. Also
hattet ihr untereinander Austausch, die Bandmitglieder, oder wart ihr da isoliert voneinander?
Einmal durfte ich den Gitarristen sehen, was ja eigentlich mein zukünftiger Ehemann war. Ja. Und nur deshalb durfte ich ihn sehen. Da war was mit den Texten unklar. Und zwar war das eigentlich ganz lustig, weil wir haben behauptet, jeder hat behauptet, er hätte die ganzen Texte geschrieben, weil er dem anderen die Last der Vorteilung abnehmen wollte. Also ich habe gesagt, ich habe die ganzen Texte geschrieben und er hat das Gleiche gesagt. Und dann irgendwann sagt er, jetzt reicht's uns aber hier. Also jetzt machen wir mal, können Sie sich mal sehen und dann sprechen Sie sich mal bitte ab, wer wer welche Texte gemacht hat.
Wie haben Sie sich dann abgesprochen? Oder ihr euch dann abgesprochen?
Na, wir haben dann gesagt, dass das wahrscheinlich nicht viel Einfluss nehmen wird auf den, auf das Strafmaß, und jeder sagt die Texte, die er wirklich geschrieben hat, und dann ja, war das so aufgeteilt.
Ich habe in einem Artikel in der Vorbereitung gelesen, dass dein zukünftiger Ehemann damals, Micha Herrschiff,
Horschig,
ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, dass der dann angefangen hat, rumzuschreien oder so, und dann hat er euch auch gehört und dann habt ihr geantwortet, rote Front in der Untersuchungshaft. Erinnerst du dich daran, dass ihr euch so gegenseitig über die Zellen hinweg was zugerufen habt?
Ja, wir haben uns durch die Lüftungsschächte immer was zurufen, und der Micha hatte immer den Spruch Rotfront. Also auch wenn wir uns begrüßt haben, Rotfront. Und das hat er da weiter so gehalten.
Ja.
Ja, und dann kam das Urteil. 1,5 Jahre Gefängnis. Hast du damit irgendwann gerechnet? War das dir irgendwann klar, dass es so ernst wird?
Nee, also ich hatte dann schon innerhalb der U-Haft erfahren, was andere für Urteile bekommen haben, sodass ich schon mit einem höheren Strafmaß gerechnet habe. Aber anfangs, die ersten Tage, als ich da saß, habe ich mir so alles durch den Kopf gehen lassen und kannte jemanden, der hatte sich geprügelt und hat wegen Körperverletzung ein 1/2 Jahr bekommen. Und da habe ich noch so naiv gedacht, naja, du hast ja keine Körperverletzung begangen, du wirst ja wohl nicht ein 1/2 Jahr bekommen. Aber irgendwann war schon klar, dass es das war, glaube ich, auch von De Maizière mitgeteilt, wie hoch ungefähr das Strafmaß ausfallen könnte.
Ja, lass uns doch nochmal auch über Hoheneck explizit sprechen. Das gilt ja wirklich als berüchtigtes Frauengefängnis der DDR, wo auch die ganzen politisch Gefangenen oder alle Frauen, die mit der Stasi was zu tun hatten, eben hingekommen sind.
Ja.
Und die Berichte, die man jetzt im Nachhinein liest, die lesen sich grauselig, muss man sagen. Also die medizinische Versorgung war zum Beispiel total schlecht. Es war mega kalt, wie du es auch gerade gesagt hast. Die Ernährung, also es gab kein frisches Obst oder Brot, auch nur alle Jubeljahre mal. Hast du es, es klang gerade schon so an, hast du es auch als so grausam und furchtbar erlebt und wahrgenommen, den Ort?
Ja, ich habe es so erlebt, obwohl ich nachher auch Sachen gelesen habe über Hoheneck, wo ich mich glücklich schätze, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt da gewesen bin, weil also anfangs in den 60er Jahren und so es da noch unerträglicher gewesen sein muss, die Ernährung noch schlechter, und da gab es auch noch sogenannte Wasserzellen, wo Gefangene mit den Beinen im Wasser stehen mussten, und die Versorgung war schlecht, aber ist nicht so, dass man jetzt nicht hätte überleben können. Also Vitamine waren Mangelware, und es wurde noch gesagt, dass irgendwas ins Essen gemischt wird. Das ist im Nachhinein auch nicht so genau erforscht, ob das wirklich stattgefunden hat, was die Aggression und die sexuellen Bedürfnisse eindämmen sollte. Da wurde immer der Name Hengulin erwähnt. Ich habe danach noch mal bei so einer Zeitzeugenführung nachgefragt, was damit ist. Und das ist aber nicht nachgewiesen eben, dass das wirklich gemacht wurde. Jedenfalls haben Frauen auch ihre Periode nicht mehr bekommen und alles solchen komischen Sachen.
War es denn da möglich, mit Ärzten darüber zu sprechen währenddessen? Hatte man überhaupt Bezug zu Ärzten auch in der Gefängnis?
Nee, eher nicht. Also es gab die Möglichkeit, wenn man ernsthaft krank war, sich auch irgendwie krank zu melden. Und dann wurde man einem Arzt vorgestellt, aber da musste man schon ganz schön neben der Kappe sein. Ich persönlich war da nie beim Arzt und auch nicht krank. Und es gab so ein extra Haftkrankenhaus dann noch für schlimme Krankheitsfälle.
Mit wie vielen Leuten wart ihr da in einer Zelle?
16 oder so ungefähr. Also.
Und wie groß war die, damit man sich das vorstellen kann?
Mit den Maßen habe ich es immer nicht so.
So groß wie das Zimmer hier, dann können wir es umrechnen. Das sind so 3x4 Meter, würde ich tippen.
Ja, also das Zimmer jetzt vielleicht 3x in der Länge. Okay. Und dann standen hier an den Wänden 3 Stockbetten. Dann war so ein kleiner Gang dazwischen und dann immer wieder ein Doppelstockbett, bis wieder am Ende ein Dreierbett war. Also ich war in so einem Dreierbett ganz unten. Ja. Naja, war schön schaukelig.
Und was hat, wie sah der Alltag aus? Ist auch irgendwie eine doofe Frage, aber ich muss sie mal stellen. Was hat man da den ganzen Tag gemacht?
In Hoheneck mussten wir arbeiten. Ich war in so einem Kommando, hieß das, was Bettwäsche genäht hat, vorwiegend für den Westen. Und wir haben im Schichtsystem hart gearbeitet, also wecken irgendwie 4:30 und dann alle fertig machen, waschen und so weiter. Dann antreten, das hieß Zählappell, da wurde morgens und abends einmal durchgezählt. Und ja, dann musste man zum Arbeiten antreten, auch also immer mit viel antreten und melden und so weiter in so einer bescheuerten Anstaltskleidung. Zum Beispiel draußen hatten wir so alte Militärmäntel und dann schwarze Kopftücher. Deshalb haben wir uns die Raben von Hoheneck genannt, weil wir waren ja alle dann auch etwas blasser im Gesicht und so. War wirklich kein schönes Bild irgendwie so.
Habt ihr noch gelacht miteinander?
Ja.
Und wie war sonst so das Verhältnis unter den Insassen? Ihr wart ja ganz verschiedene Leute. Also du hast quasi Texte gesungen und dann gab es ja aber auch wahrscheinlich irgendwelche Schwerverbrecherinnen direkt daneben.
Ja, es waren immer ein paar Schwerverbrecher in der Zelle, auch bei den politischen. Das haben sie bewusst so gemacht, weil die Schwerverbrecher versucht haben, wegen guter Führung vorzeitig entlassen zu werden. Und dementsprechend war das gut, denen so eine Funktion aufzubürden. Wie nannte sich das dann? EBE, Erziehungsbereichsälteste. Das hatte nichts damit zu tun, dass die Älteste war, sondern dass die eben da die Oberaufsicht hatte, die musste dann gucken, dass alle die Betten richtig gemacht haben und dass da Ordnung herrscht und so weiter.
Und gab es da so eine Hackordnung oder eine Hierarchie unter den Gefangenen? Also waren da die Mörder oder die politisch Gefangenen quasi höher angesiedelt, wenn man das so sagen kann?
Ja, also ich würde mal sagen, die Mörder und Langstrafler, so wie sie hießen, die hatten schon noch eine andere Stellung, weil das war praktisch ja denen eher zu Hause. So. Hm. Und wir waren ja da nur vorübergehend, das war ja klar. Und da hatten die schon ein bisschen mehr zu sagen.
Hm. Und gab es aber eine Solidarität unter den politisch Gefangenen? Habt ihr euch da gut verstanden oder zusammengehalten?
Eher weniger, weil die meisten Politischen waren nur in Anführungsstrichen Ausreisewillige. Und das hieß ja nicht unbedingt, dass die politisch waren. Also die wollten ausreisen, weil sie Westschokolade und Fahrseife wollten und nicht, weil sie ein anderes System wollten. Oder es hatte sich jemand in einen Wessi verliebt. Das war nicht unbedingt politisch und mit dem bin ich auch teilweise nicht gut klargekommen.
Warst du dann der Außenseiterin oder hattest du auch Menschen, mit denen
Nö.
Mit wem hast du dich verbündet?
Ach, mit denen, die mir sympathisch waren. Okay. Ja.
Gab es noch andere Punkerinnen auch in Hoheneck?
Nee. Hm. Also es gab noch eine Frau, die da irgendwie so ein bisschen Berührung mit hatte. Die hatten hier Stockower Straße in dem Tunnel irgendwas rangemalt. Schmetterlinge und eine durchgestrichene Rakete oder so. Und dafür hatten die auch irgendwie ein Jahr Haft bekommen. Und die habe ich da kennengelernt.
Warst du noch Punk in der Zeit? Also du konntest dich nicht mehr so kleiden, aber vom Gefühl her?
Ein bisschen war ich schon noch Punk, ja.
Hast du auch mal deine Punkzeit bereut, als du dann da im Gefängnis saßt?
Nö.
Nö?
Nö.
Das ist aber eindeutig. Ich hätte jetzt mehr Zweifel erwartet. Wie hast du denn die Zeit dann überstanden?
Du meinst jetzt, ob ich die jetzt bereut habe oder im Knast bereut habe?
Ich meine im Knast.
Das war ja richtig. Also warum sollte ich irgendwas bereuen, was ich richtig finde?
Weil es sich da eben in den Knast gebracht hat, in dem System, in dem du gelebt hast.
Also vielleicht habe ich viel später dann noch bereut, dass ich teilweise so naiv gewesen bin und gedacht habe, ich kann was verändern, indem ich mich auf eine Bühne stelle und dort sozusagen die Wahrheit rausschreie. Eigentlich macht man sich ja da so präsent und angreifbar, wenn man wirklich was verändern will, dann muss man ganz kleinlaut im Untergrund arbeiten.
Aber es ist jetzt ganz spannend, dass du sagst, das höre ich gerade zum ersten Mal von dir, wir wollten was verändern. Also weil bisher hast du das vor allem ja so beschrieben, du warst wütend, du warst aggressiv, also wütend auf etwas, Punk war deine Ausdrucksform. Aber es ging dir eben schon dann anscheinend auch darum, dass du das System verändern wolltest, offener machen wolltest.
Ja, erstmal das System noch besser entlarven, indem man die Sachen offen anspricht, was ja sonst sich keiner getraut hat. Und ich stellte mir das immer so vor, dass dieses System wie eine Art Mauer ist, so verhärtet. Und wenn man dagegen verschiedene Steine klopft, wie auch immer, wird es vielleicht etwas wackeliger so. Mhm. Und man kann auch anderen zeigen, dass man sich traut, was zu sagen und dass die vielleicht auch dann ja nicht nur kuschen und das hinterfragen.
Du warst jetzt insgesamt anderthalb Jahre dann im Gefängnis. Wie hat dich das jetzt noch?
Also ich habe die anderthalb Jahre nicht abgesessen, sondern nur ein Jahr und vier Monate, weil sie mich dann in den Westen abschieben wollten und ich aber mit dem Micha besprochen hatte, dass wir in den Osten entlassen werden wollen, weil wir eben in diesem Land was bewirken wollten.
Das ist ja bemerkenswert, dass du dann da sitzt neben Leuten, die da saßen, weil sie im Westen wollten und du hast gesagt, nee, wir wollen bleiben, wir wollen hier was ändern.
Ja.
Und wie beschäftigt dich diese Zeit jetzt noch heute, diese anderthalb Jahre?
Nee, die haben mich eine Zeit lang sehr beschäftigt, weil ich gemerkt hatte, dass ich schlechten Kontakt zu meinen Gefühlen bekomme. Und das kann aus der Zeit stammen, weil man muss sich da, wenn man in so einer Zelle eingesperrt ist, irgendwie von seinen Gefühlen ein bisschen abschneiden, um das zu überleben. Und das, wenn man das anderthalb Jahre macht, kann es sein, dass es nicht, dann kommt man raus und jetzt kann ich alles wieder toll fühlen. Und das war schon eine Zeit lang meines Lebens nochmal Thema. Da nochmal den Schmerz zu fühlen auch und von diesem Ding wegzukommen, ich bin stark, ich halte das alles durch. Also das muss man ja sich da suggerieren, um da im Knast stark zu sein. Und aber sich hinterher dann zu erlauben, auch zu sehen, dass man auch Schäden davon getragen hat eventuell. Nicht nur stark war.
Wie lange hat es gedauert, bis du das zulassen konntest, wieder Schwäche?
Ja, indem man einfach nochmal spürt, wie schlimm das war und dann im Nachhinein dann nochmal traurig sein kann, dass man, oder ich sag jetzt mal nicht Mann, ich traurig sein konnte, wie ich weggenommen wurde vom Staat aus eigentlich der kraftvollsten Phase meines Lebens im Entdecken der Welt, im jugendlichen Entdecken der Welt und der Individualität Und da so rausgenommen zu werden, abgeschnitten von allem, das nochmal zu spüren, wie das ist, dass es auch schrecklich ist.
Aber wie lange hat das gedauert, dass du das zulassen konntest?
Wie lange?
Also nach wie vielen Jahren hast du es verarbeitet?
Ich weiß nicht, also erstmal war ich auch länger dann noch drogenabhängig. Das ist auch nachgewiesen, dass traumatisierte Personen oder auch Inhaftierte häufig mit solchen Sachen zu tun haben, weil dann fühlt man sich wieder lebendig in dem Moment, wo man die Droge nimmt. Oder
nach der Wende war das jetzt?
Ja, genau. Hm. Du wolltest wissen, wie lange.
Ja, ich wollte wissen,
also das ist immer mal, im Osten war es ja sowieso eigentlich nicht möglich, das richtig zu bearbeiten, weil da hätte ich auch keine kompetente Unterstützung gehabt. Und irgendwie war da noch so dieses Ding, ja, ich muss stark sein, ich habe das durchgehalten und es ist alles in Ordnung, aber das kann man in Zeit nicht so bemessen. Also das sind immer wieder mal Phasen, wo das so auftaucht. Und es kann auch sein, dass mich irgendwelche Situationen wieder damit in Kontakt bringen. So.
Bis heute, meinst du, ne? Jetzt gerade, ja. Also genau, so ganz, ganz abgeschlossen ist das wahrscheinlich auch nicht. Ich wollte gerade noch fragen, noch mal ganz kurz zu Hoheneck, wie es denn mit den Wärtern da war. Waren das auch so, ich stelle mir das jetzt so klischeemäßig vor, auch so ganz schön sadistisch? Oder gab es da irgendwie auch einen gewissen Bezug, gewisse Verständnis von den Wärtern, die da euch eingesperrt haben?
Also es gab keinen Bezug und die haben auch keinen aufgebaut zu uns. Die haben sich eher distanziert und ich denke mal, das musste auch so sein. Wenn die das gemacht hätten, dann wären sie nicht geeignet gewesen für diesen Job. Und direkt Sadisten habe ich jetzt nicht erlebt. Aber ja, es gab schon welche, die uns terrorisiert haben. Zum Beispiel nach der Arbeit gab es noch mal ein Frühstück. Nach der Nachtschicht waren wir natürlich K.O. Und dann gab es noch mal ein Frühstück. Und dann hätten wir eigentlich noch warten müssen nach dem Frühstück, um nochmal durchgezählt zu werden. Aber netterweise haben sie uns dann vor dem Frühstück schon durchgezählt, sodass wir nach dem Frühstück uns hinlegen konnten. Und einmal waren wir aber nicht angeblich beim Essen zu laut. Und da wurden wir dann terrorisiert und mussten warten, bis die uns dann eben nach dem Frühstück noch durchgezählt haben. Und ich weiß nicht, es war ein Haus mit 3 Etagen, ehe die da fertig waren mit Durchzählen. Das hat eine Weile gedauert.
Ich frage das auch deshalb, ich kam gerade drauf, als du gesagt hast, dass es bis heute belastend ist, weil bei den Polizisten, bei den Wärtern, bei den Ärzten gab es ja eine ganz große Kontinuität. Also nach der Wende sind die meistens nicht entlassen worden, sondern einfach an ihren Posten geblieben.
Ja.
Empfindest du das als ungerecht?
Ja.
Ja.
Also ich weiß von einer Freundin, die hat geklagt gegen jemanden, an den hat sie sich eigentlich gewandt mit Problemen in ihrer Familie und der hat sie nach einer psychologischen Beratung in den Jugendwerkhof eingewiesen als schwer erziehbar und den hat sie nach der Wende ausfindig gemacht und der war immer noch in einer Jugendeinrichtung tätig und den hat sie dann irgendwie so weit gebracht, dass er diesen Job da verlassen musste. Aber das ist die Ausnahme, nehme ich mal an.
Gut, dann springen wir mal aus dem Gefängnis raus, ne?
Ja. Und juhu!
Genau, dann machen wir jetzt nach dem Knast so einen kleinen Break. Wir haben nämlich noch eine Rubrik, die wir auch mit allen Gästen durchspielen. Die heißt Poesiealbum.
Poesiealbum.
Und da geht es darum, dass wir gerne wissen möchten, in welchen Sinn du dich an oder mit welchen Sinn du dich wie an die DDR erinnerst.
Ja.
Also, wenn wir beim Sinn sehen sind, woran erinnerst du dich da?
Grau.
Das war kurz und prägnant. Dann machen wir gleich weiter. Riechen.
Riechen, so muffig, Keller, Schimmel. Also Hausgeruch, wenn man in so ein altes Haus reingekommen ist, diese verfallenen Häuser im Prenzlauer Berg, die hatten einen besonderen Geruch, so aufgeweichter Putz und sowas und Trabi.
Hören.
Quietschende Straßenbahn, Fahnenappell, also so Marschmusik, Losung, Erich Honecker, die Partei der Arbeiterklasse.
Man fühlt die DDR quasi hier gerade. Warte, was gibt's noch für einen
Schmecken.
Sinn? Schmecken.
Moskauer Eis.
Moskauer Eis.
Wie schmeckt das?
Gibt's jetzt noch beim Aldi, schmeckt lecker.
Was ist denn das für Eis?
So Milcheis. Mhm. Schmecken so Janka, Würzfleisch. Schmelzkäse. Reicht, oder?
Ja, das ist schon einiges. Fühlen.
Fühlen Enge. Ich finde auch Bedrohung. Reicht das?
Ja, das reicht.
Man hat auch jetzt nicht gesehen, dass du wirklich die Augen gerade geschlossen hast, um dich an dieses Gefühl zu erinnern. Danke dafür.
Ich wollte
etwas
Positives noch reinbringen, weil es war ja nicht, also das Lebensgefühl generell so bedroht, schon auch irgendwie. Aber ja, ist nicht.
Dir ist nichts eingefallen, jetzt spontan. Okay, ja, dann ist das eben so. Wir haben ja auch gerade über den Knast gesprochen. Dann lass uns noch mal kurz auf die Zeit danach schauen. Du bist dann nach anderthalb Jahren oder einem Jahr und vier Monaten, hast du gerade gesagt, rausgekommen. Was ist dann passiert? Das war 1986?
Das war, entlassen worden bin ich 1984.
Ach, 84 sogar schon? Ja. Okay.
Ich bin August 83 verhaftet worden und Dezember 84 entlassen worden.
Ja, das hast du dir netterweise aufgeschrieben und nochmal nachgeguckt nach unserem Vorgespräch. Vielen Dank dafür, dann haben wir es genau.
War es mit dem Punk dann vorbei für dich persönlich?
Also es war etwas abgeschwächt. Vom Äußeren her war ich nicht mehr so der krasse Punk, also schon noch irgendwie ein bisschen punkmäßig, aber nicht mehr so extrem wie vorher. Und mit der Band haben wir auch weitergemacht und haben die Texte in veränderter Form weitergesungen, weil wir einfach zeigen wollten, jetzt habt ihr uns zwar eingesperrt, aber weg sind wir nicht.
Und ihr habt die dann in der Form verändert, dass sie legal waren und ihr damit auch auftreten durftet?
Ja, also die Textstellen, die, auf denen die besonders rumgeritten sind in der U-Haft, die haben wir dann verändert und ja, oder auch ein Lied mal gar nicht mehr gesungen und andere Texte dann gemacht.
Hattet ihr dann auch für eure Auftritte eine richtige Erlaubnis?
Nee, wir sind weiter nur im kirchlichen Bereich aufgetreten und da brauchte man eben keine Erlaubnis, weil das ja wie so ein kleiner rechtsfreier Raum war.
Ja, dein Freund kam ja dann auch raus aus dem Gefängnis?
Ja, der war eher draußen als ich.
Wie ging es dann mit euch weiter? Habt ihr geheiratet?
Nee, wir haben dann nicht geheiratet, weil es war ja im Prinzip nicht mehr notwendig. Und wir haben dann noch eine Weile zusammengelebt und einen gemeinsamen Sohn bekommen, aber haben uns während der Schwangerschaft getrennt.
So. Und die Band hat sich doch dann auch getrennt, ne? 87 war der letzte Auftritt, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja.
Wieso ging es dann auseinander? Auch wegen der Liebesgeschichte, wenn ich jetzt auch so indiskret mitfrage? Oder war das, war die Zeit einfach auch vorbei?
Also ich wollte mich musikalisch verändern und konnte aber nicht so richtig formulieren, was ich wollte. Und die anderen waren nicht bereit, sich zu verändern. Die wollten in der gleichen Art und Weise weitermachen. Und da bin ich dann ausgestiegen. Auch, ja, weil ich, mein Sohn, der war da ein halbes Jahr alt und da war das auch nicht mehr so einfach alles.
Stimmt, ja.
Warst du denn dann nebenher noch arbeiten nach dem Gefängnis?
Ja, ich hätte eine Arbeitsplatzbindung bekommen nach dem Knast in irgendein Werk am Fließband, aber mein Freund, der hatte mir dann eine Arbeit auf einem Friedhof als Friedhofsgärtnerin besorgt.
Musstest du da wieder Kopftuch tragen?
Nee, aber die waren auch nicht ganz so begeistert von meinem Aussehen beim Empfang der Beerdigungsgäste.
Weiterhin mit Iro auf dem Friedhof auch, oder?
Ja.
Ach, Iro dann doch noch, weil du gerade gesagt hast.
Iro hast du gesagt. Iro, nee, ja. Nur so hochgestylter, so. Entschuldigung, habe ich falsch verstanden.
Und als die Mauer fiel, warst du da auch noch Punk?
Nee.
Wie hast du die Wende denn erlebt? Also war das etwas, was du herbeigesehnt hast? Oder wo du dich drüber gefreut hast?
Auch nicht unbedingt, weil ich war 8 Wochen vorher ausgereist und hatte da jemanden geheiratet, also eine Zweckheirat. Und das war alles gar nicht so einfach, das zu beantragen, die Hochzeit zu organisieren. Dann habe ich einen Umzug organisiert und eigentlich war ich dann im Westen ganz glücklich, dass ich einen Teil der ostdeutschen Bevölkerung auch hinter mir gelassen hatte. Ich sag jetzt mal die ganz Unbewussten. Und war dann gar nicht so glücklich, als die sich alle die Nasen an den Geschäften im Westen platt drückten und ich teilweise auch wieder mit ziemlich primitiven Menschen konfrontiert war. So.
Wo bist du denn hingegangen? West-Berlin?
Ich war im Westen in Kreuzberg erst und habe dort bei einem Kumpel gewohnt. Und dann bin ich aber wieder zurück, weil ich im Westen keine Wohnung gefunden habe. Das war da alles etwas schwieriger. Und dann bin ich wieder zurück in Prenzlauer Berg.
Nach dem Mauerfall?
Ja.
Und das heißt, du bist extra eine Zweckehe eingegangen, um dann doch noch in den Westen zu kommen, ja. Wohin dich ja der Staat eigentlich ein paar Jahre zuvor hatte abschieben wollen. Ja. Ärgerlich so ein bisschen. Ja.
Ja. Deshalb war die Freude beim Mauerfall jetzt gar nicht so groß bei mir.
Ja, okay, krass. Ja.
Und wie kamst du dem Wandel? Warum wolltest du dann auf einmal in den Westen, wenn du es vorher immer abgelehnt hast eigentlich?
Weil dann alle weg waren, auch von meinen Freunden, fast alle waren ausgereist und das war auch die Zeit, wo der Staat schon ziemlich gewaltsam nochmal durchgegriffen hat gegen Demonstranten und so. Kann ich mich noch erinnern, dass ich da von meinem Balkon Szenen gesehen habe, wie Leute in so einen Bus da reingeprügelt wurden. Und da dachte ich, dass es jetzt an der Zeit ist, irgendwie, dass es nicht besser wird.
Das war aber die Zeit, wo sich die Punk-Szene dann schon weitgehend aufgelöst hatte. Die gab es dann nicht mehr.
Meiner Meinung nach ja. Also es gab schon noch Punks und es gab eine Punk-Szene, aber nicht die alte eben. Hm. Für die jüngeren Leute war das vielleicht immer noch irgendwie was ganz Tolles, aber für uns nicht mehr.
Und hattest du da noch Kontakt zu deinen Bandkollegen und den Leuten aus der alten Szene oder waren die alle ausgereist?
Da war einer ausgereist und zu den anderen hatte ich noch Kontakt.
Und nach der Wiedervereinigung habt ihr mal drüber nachgedacht, ob ihr das nochmal aufleben lasst oder war es einfach durch dann auch, das Thema?
Ja, haben wir ja gemacht. Also der Gitarrist hat 2005 die Idee gehabt.
Das ist die andere CD, die du mitgebracht hast.
Ja, aber da weiß ich nicht so genau, was da für Lieder draus sind, weil das auch nur Proberaumaufnahmen sind. Da habe ich noch eine Schallplatte, aber die wollte ich nicht mitschleppen, weil die so ein bisschen sperrig eben ist, wie Schallplatten so sind. der wollte einfach, dass das nochmal in guter Qualität zu hören ist, weil diese Proberaumaufnahmen, die auf der ersten CD sind, die sind ja in Mono-Qualität und da war auch mit Mastern und so nicht mehr viel zu retten und er wollte dann, dass die Lieder nochmal eingesungen werden in einer hörbaren Qualität und da haben wir das nochmal gemacht 2005 und sind auch nochmal zu einer Ausstellungseröffnung aufgetreten.
Ah, spannend. Ja, das hatte nochmal so ein bisschen Konjunktur, das Thema Punk in der DDR, ne? So Anfang der 90er Jahre.
Ja, genau.
Und zu dir persönlich? Wie ging es da weiter? Also du hast dann eben eine Ausbildung gemacht zur Erzieherin.
Ja.
Und bist dann mit deinem Sohn nach Prignitz gezogen.
Und hab dann auch als Erzieherin gerne gearbeitet.
Hörst du noch Punk heute?
Ja, manchmal. Hm?
Ja. Wann warst du das letzte Mal auf dem Konzert? Das letzte Punk-Konzert?
Als wir selber auch nochmal aufgetreten sind, vor 2 Jahren in Leipzig. Ah, und ja, da waren natürlich auch andere Punk-Bands. Die Veranstaltung hieß Warschauer Punk-Pakt.
Und man muss dazu sagen, ne, jetzt machen wir nochmal einen kurzen Werbeblock, du singst immer noch in dem Stück Atlas des Kommunismus im Gorki-Theater. Ja. Da habe ich dich nicht auch gesehen und da habe ich, hast du auch dieses Lied gesungen, Nazis zurück in Ostberlin. Deswegen kannst du es wahrscheinlich auch nicht mehr hören.
Ja, ja, so ist es. Wir sind ja jetzt da über 40 Mal aufgetreten und so oft habe ich das Lied in meiner Punkzeit nicht singen dürfen.
Es war wirklich absolut großartig. Ich habe davon vielen Leuten im Nachhinein erzählt, wie du dort über die Bühne gerockt bist.
Ja. Mache ich eigentlich auch immer wieder gerne. In dem Moment weiß ich ja, dass das Publikum frisch ist und da singe ich das auch immer wieder gerne, aber hat sich doch schon dann auf die Dauer ein bisschen ausgeleiert.
Okay, dann würde ich sagen, schließen wir mit unserer Abschlussfrage oder hast du noch eine Frage, Valerie?
Ja, ich habe die Abschlussfrage.
Ach so.
Und zwar merkst du ja schon, wir haben ein richtig gutes Konzept mit Rubriken und so und dann mit der Einstiegsfrage am Anfang, was vermisst du an der DDR? Und deswegen haben wir auch eine Abschlussfrage.
Okay.
Und die ist, was ist das Beste an der Wiedervereinigung?
Beste an der Wiedervereinigung? Dass Informationen frei zugänglich sind, also dass nichts unter Verschluss gehalten wird, weil der Staat, naja, das kann man auch nicht so sagen.
Doch, sag ruhig, sag mal, was wolltest du sagen?
Ja, na, ich denke, dieser Staat hat auch schon einige Sachen, die er nicht öffentlich macht, aber es ist einem doch als Bürger kann man sich informieren überall und man kann Bücher lesen, welche man möchte, welche Richtung. Also man kann sich individuell ausdrücken, wie man möchte und seinen Weg auch finden, wenn man nicht angepasst ist, so.
Ja, unter anderem so schön, ich habe gerade nochmal zum Schluss, dann habe ich wirklich aus Doreen auf deine Ohrringe geschaut, die sind so eine Sterne, so rot glitzernd.
Nee,
blau glitzernd. Ja. Das ist ja, also du magst es immer noch auf jeden Fall auch die bunten Farben zu tragen. Und so. Das heißt, du bist dir da treu geblieben seit damals, für alle, die es nicht wissen oder gar nicht sehen können, wollte ich das auch nochmal kurz festhalten. Liebe Jana, Dankeschön.
Ja, liebe Balle.
Dankeschön. Danke für die Zeit. Danke, dass du uns das alles nochmal erzählt hast. Ich fand es sehr spannend. Hab sehr viel gelernt, obwohl wir schon das Vorgespräch hatten. Du hast ja befürchtet, es wird alles ganz langweilig. Ich fand es nicht. Ja, danke, Michael.
Herzlichen Dank euch beiden.
Ja, euch auch.